Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Es ist eine wilde, offene Szene und grundsätzlich geht es darum, draußen zu sein, sagt Bengt Stiller. Dabei möglichst nicht fremd zu essen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit von Food Poisoning hoch. Es sei denn, du bist so tough wie Leigh Wilcox. Die nimmt nämlich nicht für 10, sondern nur für einen Tag Essen mit. Und wird mit gerade mal 16% Pausenzeit fulminant Zweite. Im Gegensatz zu Leigh Wilcox geht es Bengt Stiller nicht ausschließlich ums Schnellfahren. Er ist nebenbei noch Fotograf. Schnell genug zum Finishen möchte er trotzdem sein. Und das hat er dieses Jahr geschafft. Er hat das Silk Road Mountain Race, eines der härtesten self-supported Ultrarennen der Welt, gefinisht. Ich sitze in seiner neuen Wohnung in Berlin und darf mir seine Geschichte anhören. Wir steigen direkt ein mit einer kleinen Kontroverse um Leigh Wilcox und der Tour Divide. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch wieder den Supporter der aktuellen Episode vorstellen. Auch dieses Mal ist wieder Rose Bikes an Bord. Vielen Dank für die Unterstützung. Passenderweise darf ich euch heute eines der neuen Bikes im Rose Rennstall vorstellen, und zwar das Backroad AXS Mullet Build. Vorne Rennrad, hinten Mountainbike. Ein Hybrid. Ich habe natürlich erstmal rausfinden müssen, was Mullet heißt. Na, wisst ihr's? Fokuhila. Vorne kurz, hinten lang. Na, das passt doch. Der Gravel Lenker wurde mit den Rennradkomponenten Force AXS von SRAM bestückt. Und hinten wurde der XX1 Eagle AXS Mountainbike-Antrieb von SRAM verbaut. Die 12 Gänge bieten eine große Übersetzungsbandbreite, die besonders im steilen und anspruchsvollen Gelände mehr Kontrolle und Möglichkeiten bietet, zum Beispiel Gepäck mitzunehmen. Für zusätzliche Federung sorgt der Vorbau von Redshift und die WTB Riddler-Reifen bieten den nötigen Grip im Gelände. Natürlich könnt ihr euch das Mullet-Bild im Konfigurator an eure Bedürfnisse anpassen. Ich selbst bin es noch nicht gefahren, also falls jemand von euch schon sein eigen nennt, schreibt doch mal, wie ihr es findet.
Die Kritik daran, dass halt der Lail vorgeworfen worden war, dass sie einen Vorteil daraus zieht, dass sie ihre Lebenspartnerin als Fotografin halt dabei hat. Und ja, weißt du nicht, das ja, finde ich in einigen in den Hauptargumenten irgendwie schwierig. Weil wir sind ja alles Menschen und ich weiß nicht, warum jeder darf irgendwie seine Oma an die Wegstrecke karren oder kann ja sein, dass sie zufälligerweise da wohnt oder Freunde von mir hätten genauso im Checkpoint in Kirgisistan arbeiten können, wollten sie auch als Freiwillige und dann hätte ich mich auch die Stunde gefreut. Klar gibt einem das in dem Moment einen emotionalen Boost. Jeder Instagram-Kommentar oder so, das tun wir alle im Rennen. Klar gibt einem das einen Boost, es freut einen. Ja, man weint, man lacht, man grinst, man flucht. Das gehört ja dazu. Und warum soll es jemand, der einfach schneller ist als ich, nicht dürfen? Also das Argument verstehe ich nicht. Also wo da jetzt die, dann brauchen wir Kategorien. Und das ist ja das eigentlich das, warum ich überhaupt in diesem Bereich so gerne unterwegs bin, dass das eigentlich genau nicht existiert. Mhm. Das ist eine wilde, offene Szene und grundsätzlich geht es darum, draußen zu sein. So, und wir fahren alle für kein Preisgeld, sondern schlussendlich für ein Bier bei der Party am Schluss. Oder auch nicht. Kann auch ein Wasser sein. Aber da verstehe ich den Einwand nicht.
Diese Diskussion um Leigh Wilcox rum, die hatte halt wirklich ein Geschmäckle, weil, sag ich mal, der Hauptinitiator selber seinen Rekord auf genau dieser Strecke mit Support-Team, also das, was er ihr jetzt vorwirft, hat er ja selber gemacht, genau, als er seinen Rekord aufgestellt hat. Also es ist völlig absurd, man weiß nicht, woher das kommt. Ich würde das einfach mal in die Shownotes packen für alle, die interessiert sind, weil das ist jetzt nicht heute unser Thema. Vielleicht sage ich auch mal, mit wem ich hier sitze. Bengt Stiller. Vielen vielleicht auch als Fotograf bekannt. Ich bin in Berlin in deiner Wohnung, die du gerade einrichtest. Wir haben uns hier eine kleine Aufnahmehöhle gebaut, denn die Wände sind noch leer.
Und genau, die Bilder fehlen noch.
Ja, da ich ja jetzt mittlerweile auch Podcast-Profi bin, weiß ich, das wäre zu viel Hall gewesen. Jetzt liegt neben mir dein Schlafsack.
Ja, der Kilt. Genau.
Ja, ich finde es
diesjährige
super.
Kilt. Ja. Genau, da ist auch die viele Veränderungen, die ist ja passiert.
Den bist du gefahren?
Ja, das ist ein 300 Gramm Kilt. Ja, 330. Also lächerlich.
Und der hat funktioniert?
Absolut.
Toll. Ja. Gleich eine Produktempfehlung.
Ja, aber das Setup erzähle ich gerne. Das ist, also wird es ganz, ja. Einer der ganz entscheidenden Punkte. Ja, viel gelernt.
Ist so. Darauf würde ich dann auch nochmal drauf eingehen.
Klar.
Ich sage jetzt erstmal ganz grob, du bist der Silk Road Mountain Race gefahren. Bei jedem Ultrarennen sagen wir alle, das ist jetzt aber wirklich das härteste und krasseste und überhaupt, ich würde es beim Silk Road Mountain Race auch unterschreiben. Das ist wirklich hart. Ich bin schon diverse Male gefragt worden, ob ich das fahren möchte und dann lehne ich immer dankend ab. Bisher jedenfalls. Mal gucken, was die Zukunft da so bringt. Aber
der Straßenbau in Kirgisistan geht gut voran. Also,
es wird glatter. So. Aber dann legen die ja die wahrscheinlich den Track um, damit man nicht...
Das wird irgendwann notwendig werden, weil sonst haben wir dann glatte Straßen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist lustig, man merkt die Veränderung.
Das fand dieses Jahr statt, im August, vom 17. bis zum 31. Da war die Finisher Party. Du hast es zur Finisher Party geschafft, um das mal vorwegzunehmen. Was richtig gut ist. Wie viele haben das geschafft? Wie viele? Mehr als letztes Jahr, ne?
Genau, letztes Jahr sind 100 Starter berechtigt gewesen zu starten und es haben 29 gefinisht. Also das ist natürlich ein
nicht mal ein Drittel.
Nein, das ist ein recht abschreckendes Verhältnis gewesen oder was die Härte dieses Rennens ziemlich klar verdeutlicht hat. Und dieses Jahr sind wir von knapp 100, also von 140 Startern 65 gewesen, die angekommen sind. Also wir nähern uns der Hälfte.
Ich erinnere da irgendwelche Matschschiebegeschichten. Du kannst es mir nachher noch erklären. Aber wo ein, zwei richtig krasse Sachen waren nicht mit drin, es ist immer noch krass, aber dadurch könnte dieses Verhältnis sich auch ein bisschen verändert haben. Und
falsch.
Wahrscheinlich... Na, falsch?
Also anders.
Anders, okay.
Ja, sich verändert, ja.
Es gibt ja immer viele... Variablen bei so einem Rennen, das sich jedes Jahr ändert. Letztes Jahr war die erste Version, das heißt, die Leute wussten auch noch nicht so richtig, worauf sie sich da überhaupt einlassen.
Das ist der Punkt.
Man konnte, genau.
Ja, das ist der Punkt.
Ja. Ja. Okay, gewonnen hat das Jakub Sliakan, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, aus der Slowakei.
Ja, also ich kann nur die Slowakei bestätigen, ob das richtig ausgesprochen war, das kann ich dir leider nicht sagen.
Okay, wir werden es rausfinden.
Jakub, ja, auf jeden Fall Jakub, ja.
In 7 Tagen, 6 Stunden und 46 Minuten. Der war schnell.
Ja,
abartig. Der ist, ja, und weißt du, was ich auch, ich mag ja Daten und ich weiß, du magst auch gerne so Statistiken und so. Wir haben auf jeden Fall schon vorhin im Vorgespräch über ein paar gesprochen. Wusstest du, dass er 30% der Zeit pausiert hat?
Ja, genau. Er hat ja ähnlich wie Lane einen 4 Stunden Pausenrhythmus eingehalten. Also definitiv eingehalten.
Ja, pass mal auf. Lale hat nur 16% Pausenzeit. Offizielle Zahlen von der Silk Road Mountain Race Seite.
Ah, wirklich?
Ja.
Hat er doch... Warte
der
mal.
Der muss unheimlich viel Pause gemacht haben. 30% sind ja auch mehr als 4 Stunden.
Richtig. Darauf wollte ich gerade jetzt eingehen. Aber das ist interessant. Das muss ich mal angucken. Ja, das ist interessant.
Hat mich total gewundert. Also der muss unheimlich schnell gewesen sein.
Das wollte ich gerade sagen. Das relativiert die Fahrzeiten. Also so genau habe ich nicht reingeschaut.
Ja.
Man spürt es nur. Also ich bin ja nur ein Fotograf und auf den Bildern konnte ich einfach nur sehen, ja, der ist schnell. Also einfach ohne, dass halt jetzt irgendwie mit irgendwelchen Verschlusszeiten, Wischeffekten oder sonst was da jetzt irgendwas quasi vorgegaukelt werden sollte. Ich hatte einfach nur das Gefühl, also, wow, der sitzt einfach, egal wie das Gelände gerade ist, schnell am Rad.
Muss er gewesen sein, weil er hat mit 9 Stunden Vorsprung vor Lyle Wilcox gewonnen.
Ja.
Und das bei 30%, also ja, kurz rechnen, 8 Stunden Pause pro Tag ist schnell.
Ja, also die 8 Stunden Pause halte ich in diesem Rennen, egal wie, eigentlich für die realistische Pausenzeit. Pausenzeiten bedeuten ja nun bei einem Ultrarennen auch, dass du und vor allen Dingen beim Silk Road Mountain Race jetzt nochmal in ganz besonderem Maße, du rollst ja nicht irgendwo wenn du es nicht ganz genau timen kannst, in irgendeine Schutzzone ein, sondern oder stellst dein Rad an den Baum oder an die Hauswand, beides gibt es nicht, und gehst dann halt irgendwie in dein trockenes Gemach oder in deinen Unterschlupf, sondern du musst ja irgendwie dein Gelöt vom Rad irgendwie runterzaubern, je nach Wetterbedingungen, und dir irgendwo dein kleines Nest bauen oder eben irgendwo reinschlupfen. Und da musst du auch wieder raus und auch wieder rauf. Und dazwischen musst du ja dann doch auch in irgendeiner Art und Weise Nahrung aufnehmen, ja, und vielleicht auch nochmal einen Schluck trinken oder auch mehr. Schlafen sollst du auch noch. Insofern sind, ich sag jetzt mal, wenn du 4 Stunden in der Nacht pennen willst, musst du ja mindestens 5:30 rechnen. So, und da ist diese kurze Zeit bei Lael schon einfach nur abartig.
Ja, wie hat die das gemacht?
Genau, das ist eine Sache, ich habe mich mit ihr lange drüber, also viel unterhalten in Kirgisistan. Sowieso ist das Treffen mit Lael oder das Kennenlernen von Lael für mich eine der, natürlich auch unter professioneller Sicht, eine der ganz tollen Begebenheiten meines Lebens oder jetzt gerade dieser Ultra- und Bikepacking-Szene-Leben-Einheit, wie auch immer gewesen.
Das glaube ich. Und ich bin auch ein bisschen neidisch.
Ja, ist toll. Also sie ist eine, nach dem, was so die Zuhörer irgendwie für einen Eindruck oder für einen visuellen Wissensstand haben von ihr, sie ist ja so bekannt als die Frau, die nicht nur Rekorde bricht in jeglicher Couleur, also ob Männlein oder Weiblein, sondern dabei ja die ganze Zeit auch noch grinst, egal welche Tag- und Nachtzeit es hat und welchen Punkt im Rennverlauf auch. Also das ändert sich ja vom Start bis zur Ziellinie recht wenig bei ihr. Und das ist ja sowieso irgendwie so eine besondere Gegebenheit. Und dahinter muss sich ja in irgendeiner Art und Weise auch ein besonderer Charakter verstecken. Und das hat sich in der Live-Begegnung mit ihr nun bestätigt. Also ist eine völlig unprätentiöse Persönlichkeit, die wahnsinnig bescheiden ist, wirkt, voller Energie, wie gesagt, aber voller Zurückhaltung, ganz offen, also was das Zuhören angeht, des Gegenübers und vor allen Dingen nichts versteckt. Also ich habe sie vor dem Rennen bei ihrer Präsentation in der lokalen Bikepacking-Szene in Bishkek, also in der Hauptstadt Kirgisistans, getroffen und porträtiert. War ein bisschen mein Glück. Ru, ihre Partnerin, Fotografin, konnte nicht. Musste im Hotel bleiben und arbeiten. Und ich wollte Lael sowieso vorher treffen. Und hab dann halt diesen Moment von ihr da porträtiert und ihr dann Bilder zur Verfügung gestellt. Und da zu sehen, wie sie über jedes Gramm ihr Rad, sie hat ihre Originalausstattung mit, ohne ihre Rennklamotten, wenn man so will, aber die Hälfte davon auch, weil die andere Hälfte ist die Downhose und die Downjacke, fertig aus, dort allen vorgelegt hat, war beeindruckend. Ja, also so offen damit umzugehen, da über Produktdetails zu sprechen, Gesamtgewichte, ja, Essen, wie auch immer, wie sie rangeht ans Rennen. Und mehr gibt's da nicht. Sie hat da nicht mehr Taschen zum Verstecken oder so. Also da gibt's keinen doppelten Boden oder sowas, wo halt noch irgendwie die Pillen versteckt sind oder so. Das ist, das kauft man der Frau ab. Ja.
Ich glaube, die Fiona und Lael müssen sich mal kennenlernen.
Das ist sicherlich spannend. Ja.
Genau das, was du beschreibst. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und kann mir das auch total gut vorstellen. Das habe ich mit Fiona auch erlebt. Also
ja, klingt toll. Also ja, auch da hatten wir uns ja vorher drüber unterhalten.
Ja.
Sicher wäre ganz, ganz spannend, Fiona kennenzulernen als weitere Top-Fahrerin. Persönlichkeit, wie gesagt, die Top-Zeiten sind, wenn man halt die Chance hat, diese Persönlichkeiten oder die Person kennenzulernen, für mich vollkommen irrelevant, weil mir geht es um die Person. Und noch schöner ist es, wenn die Person keinen Hehl draus macht.
Ja, interessant, ne? Ja. Da gewinnen die Rennen und ja, ja, und ja, lief halt gut, ne?
Ja. Also wenn ich da das Ende vorwegnehmen darf, also das freue mich dann doch, dass ich der Einzige oder dass Lael im Ziel auf mich gewartet hat und ich kaum vom Rad steige und sie mich dann ja in den Arm nimmt und das Zielfoto, es gibt dann halt auch nur ein Zielfoto, der da in den Arm genommen wird als Finish da. Ja, habe ich schon gefreut. Kann ich nicht anders sagen. Und das hat, sagt für mich, und wenn man es dann weiß, vielleicht auch ein bisschen was aus, wie so das Zusammentreffen lief. Ja, eine tolle weitere Bekanntschaft, die ich hoffentlich nicht zum letzten Mal gesehen habe und gemeinsam was fahren werde oder irgendwie auf die Beine stellen. hat sich da ergeben und das war toll.
Ja. Ja, großartig.
Ja, genau. Und das muss man als Persönlichkeit. Sie war auch die einzige Frau, und Topfahrerin, die halt bei der Party und überhaupt im Ziel noch da war. Alle anderen waren ja abgereist. Ja.
Ach.
Ja, ja, okay. Na, Leva bis zum Schluss da. Wir saßen im Bus dann zusammen, haben an der Autobahnraststätte noch schön Eis gegessen und uns über sonst was unterhalten. Ja, eben, bisschen Bischkek und dann verabschiedet und auf bald. Genau, gemeinsam Taxi und tschüss.
Wie war das denn überhaupt logistisch?
Also reden wir jetzt nur von diesem Jahr oder soll ich grundsätzlich die Erfahrung aus beiden Jahren jetzt rein einfließen lassen? Weil ja, das doch, macht glaube ich Sinn.
Ja, finde ich auch weil gut, weil du hast
ist,
beides
genau,
und das
ist
beides.
Auch
ein schöner Vergleich.
Letztes Jahr, um das ganz kurz zu erzählen, bin ich ja wie du beim Transcontinental als Team an den Start gegangen. Das jetzt auch völlig wertfrei. Das ist gar nicht das Team gewesen, was ich ursprünglich geplant hatte. Mein ursprünglicher Partner ist aufgrund von einer Meniskusoperation nicht gut genug wieder in den Tritt gekommen und hat sich das Rennen nicht zugetraut. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt damals nicht zugetraut, das Ding solo zu fahren. Auch wenn, wie ich im Rennverlauf gemerkt habe, letztes Jahr schon eigentlich bereit gewesen wäre, das Ding alleine durchzutreten. Oder die Vorteile des Alleinefahrens doch wahrscheinlich überwogen hätten. Weil die Partnerschaft mit Moritz Lemmermeier, die war ganz spannend, aber eben keine, die jetzt irgendwie per se eine gewachsene war. Ist ein weiterer deutscher Fahrer gewesen, der im Umfeld mit dabei war und über den ich eigentlich an das Rennen letztes Jahr gekommen ist, der sich in der Region unglaublich gut auskennt, der auch eine Reiseagentur zu gründen. Insofern, da hatte ich vollstes Vertrauen irgendwie. Aber da sind wir letztes Jahr recht früh angereist, 14 Tage vorher, um genug Raum zu haben, um uns zu akklimatisieren. Also es war für mich sowieso der erste längere Trip jetzt nach Zentralasien in dem Bereich. Ja, und mit der Höhe und den Gegebenheiten wollte ich dann mich doch in irgendeiner Art und Weise schon mal vorher auseinandersetzen oder die Möglichkeit nutzen, Kontakt aufzunehmen. So, und das Rennen ist ja nun so gelaufen, dass wir eigentlich die Nummer 30 gewesen wären. Wir hätten das Rennen ja eigentlich als Team als Nummer 30 abgeschlossen. Und ich bin ja vor der Ziellinie zusammengebrochen leider, weil ich mich einen Fehler gemacht habe. Vorletzten Tag halt eben in der letzten Stadt, durch die wir gekommen sind, fremd zu essen. Also habe fremdes Essen gegessen und da kommt jetzt viel zusammen. Ich habe nicht gesehen, wie ich körperlich welchen Zustand ich zu dem Zeitpunkt hatte. Ich bin mit sehr viel Kraft reingefahren in die Stadt und war bestens. Zu dem Zeitpunkt ging es Moritz nicht so gut und ich glaube, ich habe dann eigentlich so die letzten Tage die Richtung vorgegeben, dass wir das Ding durchprügeln. Weil diese Information oder diese Chance, die wir dann wahrgenommen hatten, die man dann schon mitgekriegt hat, dass wir eigentlich die Einzigen sind, die überhaupt eine Chance haben. Das Ding, also wir sind überhaupt die Einzigen, die noch im Rennen sind, aber gleichzeitig haben wir eine Chance, die war schon motivierend. Also natürlich, das ist keine Frage. Die Laterne Rouge, die hätte ich sehr gerne gehabt. Also das eine ist der erste, aber ersten Jahr als letzter abschließen, die Geschichte wäre gut gewesen. Also da hatte ich mich eigentlich schon auf einen ganz guten Plot eingestellt. Ja, und ich habe mich dann halt einfach schwerst vergiftet halt an dem Essen und bin jeden Pass gefahren. Also wir sind dann in die Attacke, in den Angriff gegangen in der letzten Nacht und sind auch rüber über Shamsi, über den Pass. Das ist der Pass gewesen, wo, eine solide 9 Stunden Heike-Bike-Section auf einen wart, also je nach Leistung, aber 15 Stunden musst du rechnen, um das Ding rüberzukommen. Geht nochmal auf knapp 3,9 oder so hoch. Und das ist ein richtiges Biest. Also na logisch, also das sind alles Biester. Also über die einzelnen Pässe oder Abschnitte kann man noch reden. Und auf dem Weg hoch, habe ich dann langsames Erbrechen bekommen und auf dem Weg runter ist dann noch schwerster Durchfall dazu gekommen und da gab es dann eigentlich keine Hilfe mehr für mich. Ja, ich habe dann in so kurzer Zeit so viel verloren, auch was den Wasserhaushalt angeht und da muss man ein Stück weit auch an Elektrolyte denken und so, dass ich dann von jetzt auf gleich eigentlich bewegungsunfähig war. Und dann musste ich aber selber noch raus, also ja, wir hatten noch, glaube ich, 10 oder 12 Stunden und hätten noch 60 oder 70 Kilometer gehabt. Also ein Witz, wenn man das auf einer glatten Strecke rechnet, Dieses Jahr habe ich den Rest ja zu Ende, also bin ja glücklicherweise durchgekommen. Und der Abschnitt, der danach kam, im letzten Jahr waren die sogenannten Peanut Butter Hills, über die du, glaube ich, meintest. Das ist angesprochen, so diese Passage mit dem Schlamm. Ist kein Hill. Das ist eine solide Überquerung von 3 Mittelgebirgsgruppen, so, die dann auch auf uns gewartet hätten, auf der Länge und dann ausrollen. Also ob wir das in den 12 Stunden gemeistert hätten, wäre sowieso fraglich gewesen, sagen wir mal so. Insofern, ja. Und das war die Erfahrung vom letzten Jahr. Und dieses Jahr haben wir es ähnlich gemacht. Ja. Die Umstände vom Anreisen her waren ein bisschen anders. Aber ich bin zumindest 9 Tage vorher da gewesen und habe wieder meine 4 Tage gemacht. Ja. Vorher. Was aber zu wenig war war zu wenig. Würde ich beim nächsten Mal noch anders machen. Ja, genau. Also doch, man kann sich eigentlich in der Region nicht lang genug aufhalten oben. Also entweder kommst du aus einer Region, wo du halt einfach hochalpin trainieren kannst, und das kriegen wir in den Alpen auch schwer zusammen. Das ist so, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit oben am Großglockner stehen so und da rumtrainieren, weil das ist die normale Passhöhe. Wir haben 15 Pässe über 3.500. So, um jetzt mal so ganz grob die Outline von dem Rennen anzufangen zu beschreiben. Und bewegen uns ja nur in Anführungsstrichen auf einer Meereshöhe von 2.000 bis 4.000. Also wir kommen ja nie drunter. So, und wir bewegen uns ja im Schnitt auf 3 oder auf 2.900 oder 2.800. Und das ist viel. Das ist viel. Ab 3.2 geht es dann langsam eh los. Und dann nach einer Zeit bist du voll drin. Aber deswegen, wer da nicht entweder Glück hat mit seinem Körper, Drogen nimmt oder sich entsprechend medizinisch vorbereitet, sollte, glaube ich, eher die Zeit einplanen, bis er wirklich das Gefühl hat, so jetzt geht es ihm gut da oben. Ja. Fernab von der Belastung, die man im Rennen dann auch noch zu bewerkstelligen hat.
Ja, du sprichst die Höhe an. Ich glaube, das wäre auch für mich persönlich oder ist die eine der größten Herausforderungen. Davor hast du noch gesagt, du hast fremd gegessen. Also weil die zweite große Angst, die ich auch habe, wenn ich an dieses Rennen denke, ist eben Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Ja. Was bedeutet für dich, also was ist Fremdessen? Also weil ich meine, ich stelle mir das so vor, dass du eigentlich die ganze Zeit fremd isst, weil dir ja nicht für 14 Tage Essen mitnehmen kannst oder 10.
Ja, nee, genau, das ist das Problem. Also jeder Fahrer und Fahrerin, die das, sage ich mal, anders als Lail angeht, hat die 10 Tage Essen dabei.
Wow.
Also um zu überleben zumindest. Ja. Du fährst konstant unterkalorisch und zwar enormst. Also du musst halt ungefähr mit 2000 Kalorien Defizit rechnen. Das heißt, ab Start weg fängst du an, dich selber zu essen. Das geht nicht anders. Also es geht anders, aber du kommst auf jeden Fall in den Bereich rein. Du musst davon ausgehen, dass also du wirst schlanker, ist jetzt der falsche Begriff. Aber du gehst an Reserven. Also dein Körper muss deine Reserven mit essen. Ja.
Und wie hat Lail das gemacht?
Ja, also ich erzähle das gerne gleich noch komplett zu Ende, ja. Aber Lail hat das folgendermaßen gemacht, dass die kommt so weit, oder ja, die fährt halt einfach bis zum nächsten Spot, wo die sich halt 5 Fladen, die an irgendeiner Straße gebacken werden, in irgendeinem Fett halt aus Kartoffelgedöns reinzieht, bekommt ihr nicht, hat ihr nicht getaugt, um österreichischen Begriff zu benutzen, aber ja, und 1 Liter Kefir, 1 Liter Milch, Joghurt, irgendwie so, stellt die sich rein und dann den Rest halt irgendwie, keine Ahnung, 12 Snickers. Und dann gib ihm, damit kommst du ja auch weit, also so ist es nicht. Und du kommst auch, also weil sie ja ohne jeglichen Kocher fährt. Also sie alle Top-Leute fahren, ich weiß nicht, wie es James gemacht hat, aber eigentlich alle vorne fahren ohne Kocher. Alle danach fahren eigentlich mit Kocher.
Warum?
Überleben, Heißwasser. Die Essen, die du mitnimmst, also die meisten gehen ja auf gefriergetrocknete Expeditionsnahrung, also Spezialnahrung, die heutzutage ja nicht nur im Bikepacking-Bereich, sondern das kommt ja einfach aus dem Expeditionsbereich raus. Das ist ja eine Form von Expedition, die man da vornimmt. Ich sage jetzt mal besonders letztes Jahr, wo wir einfach ins Nichts gefahren sind. Niemand war die Strecke vorher gefahren, also auch Nelson nicht. Keiner war das Ding komplett gefahren. Das ist eine Sache, da ist man dabei und erledigt eine Pionierleistung. Da ist der Begriff Expedition, glaube ich, auch angebracht. Auf das entsprechende Equipment, auch was das Essen angeht, greifst du ja zurück. Ja. Und dafür musst du heißes Wasser haben. Ja. Das heißt, du kochst nur ganz kurz heißes Wasser auf. Deswegen kannst du auch mit minimalem Treibstoff arbeiten. Also das ist ein Gewicht, das Essen an sich wiegt. Aber dass du grundsätzlich einen Titantopf und einen 72-Gramm-Kocher mit hast, ist nicht so das Problem. Ja, das sollte nicht das Thema sein. Aber verändert, glaube ich, im Tagesablauf und in der Leistungsfähigkeit sehr viel. Wenn du einmal eine warme Mahlzeit zu dir nehmen kannst und wenn wir vom Extrembereich sprechen, wenn es dir halt wirklich passiert, dass du nicht weiter kannst oder ein Unglück passiert oder wie in diesem Jahr, dass ich mich wieder vergifte und 2 Tage liege, ja, dann die Möglichkeit hast, halt heißes Wasser zu trinken, ne? Wasser abzukochen, zu trinken, also fernab vom Filtern abzukochen, eine Nudelsuppe zu machen, wie auch immer, halt Elektrolyte wieder reinzukriegen, auf eine warme Art und Weise. Es fällt mir persönlich, aber ich glaube, in dem Zustand, wenn man sowieso komplett am Boden ist, den meisten Leuten leichter, das über eine warme Einheit zu sich zu nehmen, als weiter eiskaltes Wasser zu trinken.
Und wenn du sagst, bis zu 10 Tagen, nimmst du dir dann was mit? Und du bist ja aber 14 Tage gefahren.
Ja, also du musst auch nicht 10 Tage, du kannst auch genau, also das ist ja eine Frage, wie man so drauf ist und wie die Erfahrung ist und wie die Geschmäcker sind. Ich würde nie wieder für 10 Tage Essen mitnehmen. Ich bin zum 2. Mal gefahren, könnte mir schon wieder in den Kopf passen, weil ich letztes Jahr einige Sachen nicht ausprobiert habe, die bestens für mich funktionieren, die dieses Jahr dazu gekommen sind, dass ich mir, ich sage jetzt nicht, das Ganze hätte sparen können, aber ich hätte so gezielt mehr von anderen mitnehmen können, aber insgesamt weniger und wäre viel besser durchgekommen, sage ich mal. Also im Sinne von, ich hätte mir den Stress nicht machen müssen, indem ich einfach auf die China-Nudelsuppen, also Asien-Nudelsuppen, die du an, sobald irgendwer irgendwo auftaucht und das Ding auch nur in der Art eines Shops ist, kriegst du die. Für 5 Cent. Natürlich. Du kriegst diese getrockneten und wenn du halt irgendwo im Zentner diese China-Nudeln, also die werden dann nackt, aber Maggi und irgendwas kriegst du halt auch immer. So, jetzt kannst du sagen, ja, das bekommt einem aber nicht. Das Zeug, was ist es? Das ist eine Gewürzmischung, da sind ein paar Kräuter dabei, je nachdem, welche man erwischt. Mal scharf, mal wie auch immer. Mit Rind, Huhn, man kann das schwer erkennen von außen. Ist halt jedes Mal eine Überraschung. Und du kannst es gut steuern. Das heißt, du, je nach Wasserhaushalt, das Ding braucht genauso nur seine 5-6 Minuten. Kippst mit rein, also an der Kochzeit ändert sich gar nichts. Und am Verbrauch. Und du kannst halt dann immer 500-600 Milliliter Wasser halt. Kannst du variieren. Wenn du sagst, du willst das eher stärker, zack, zack, direkt auf die Nudel. Oder halt, ja, ne, nimmst dir zum Schluss halt noch die Gewürzbrühe mit. Super.
Und was hättest du zu Hause gelassen?
Ja, die Expeditionsnahrung. Ich hätte mir vielleicht einfach nur für den Kopf. Aber du dann halt irgendwie Bistroganoff oder ich, keine Ahnung, halt ein Hirschragout mit Reis oder dein Gemüserisotto, je nachdem, worauf man nun gerade steht, kannst halt einpacken. Ist ja gut, ist ja geil. Ist ja super. Oder machst dir daraus halbiert mit einem halben Liter eine Suppe. Gut, das zieht an den Kalorien, aber es ist schlussendlich irgendwann alles egal. Das ist vollkommen, also ist nicht wurscht, aber das hat an meiner Power nichts geändert. Ja. Sondern kann man sich nur leicht machen, indem man halt einfach nicht ganz so dicht gepackt ist und ja.
Wie viel hat dein Setup gewogen?
Oh, ich habe es gewogen beim Start ungefähr, also oh, ich habe es gewogen, als ich das Gefühl hatte, jetzt ist es ganz geil. So, weil ich nicht sehen wollte, wenn alles drauf ist. Nein. kleiner Scherz. Mein Setup, ich bin dieses Jahr, denke ich, mit zwischen 25 und 27 Kilo unterwegs gewesen. Leichter als im letzten Jahr. Und dann, ich rechne aber gerade nicht mit rein, dass ich auch noch einen ultraleichten Rucksack für mein Hauptwasser und alle Klamotten, die ich am Tag durchwechseln wollte, weil du fährst ja durch zig Jahreszeiten am Tag, hatte ich hinten drin. Nehme ich nicht wahr. Also hinten die 3 bis 5 Kilo sind, ist auch eine Erfahrung gewesen dieses Jahr mit einem entsprechenden Lauf, ultraleicht, Trink, sonst wie Rucksack. Sind in meinen Augen nur eine noch stärkere Waffe gewesen, weil es halt das Gewicht aus der bewegbaren Masse unten rausnimmt. Ich selber wieg im Rennen wahrscheinlich so um die 60 Kilo, habe sonst 62, die 3 Kilo, das ist ja vollkommen wurscht.
2 Fragen. Du hast ja auch noch Kameraequipment dabei gehabt.
Ja.
Das würde ich hier gerne auch erwähnen, weil während ich sowas fahre und maximal mit meinem Handy irgendwie zwischendurch ein paar Bilder mache, hast du den Job eines Fotografen quasi gemacht.
Genau. Ja, das ist ja ein Stück weit das, ich will jetzt nicht sagen, was mich auszeichnet. Ich würde es andersrum formulieren, warum ich das mache. Also ich mache das natürlich aus einem sportlichen Aspekt heraus. Ich würde mich aber selber stärker als Abenteurer sehen, beziehungsweise Outdoor-Enthusiasten. Mir geht es ums Draußensein und eben genau in der richtigen Geschwindigkeit. Jetzt kann man sagen, im Rennverlauf möglichst schnell voranzukommen und diese durch unglaubliche Landschaften oder auch nicht so unglaubliche, je nachdem welches Rennen oder wo man unterwegs ist, aber grundsätzlich ist man halt dran an dem, was draußen passiert. Also A, dem Wetterwechsel überhaupt, an dem, dass ein Tag einen Beginn hat und ein Ende. Das sind da sowieso immer schon mal zwei spannende Erlebnisse. Da ist man halt für die Zeit auch nochmal einfach viel näher dran. Das macht ja auch was mit dem eigenen Körper, mit dem Geist. Ja, und wie gesagt, dann sowieso in Landschaften, die es meistens wert sind, fotografiert zu werden. Das ist schon mein Ziel, dass ich das auch weiterhin so gestalten werde. Also freue mich, wenn ich da auch mal einen 10. Platz fahre. Das ist alles machbar, glaube ich. Aber es ist aber auch eigentlich vollkommen egal, weil ich, wie gesagt, ob ich in 9 Tagen oder in 13,5 das gleiche Ergebnis mitbringe ungefähr, ist mir relativ egal. So, also eigentlich, umso länger ich fahre, umso mehr kann ich produzieren, wenn man so möchte. Aber das ist für mich der Kick oder die Herausforderung und der Spaß an der ganzen Geschichte, dass ich in der Lage bin, trotzdem noch so viel Kraft zu investieren und zu haben, ja, dann auch nicht nur in Idealsituationen trotzdem noch die Kamera rauszuholen und zu fotografieren. Ja, und das macht mir Spaß, ja, klar.
Und was hast du an Equipment dabei? Also
ich hab,
wenn du das teilen magst?
Ja, klar. Das ist ja nun eine Sache, die habe ich ja nicht selbst gedengelt, sondern die haben tolle Japaner erfunden. Die sind über Geld zu erwerben. Ich bin aus Gewichtsgründen natürlich, da, weil irgendwo ist dann doch Gewicht alles. Klar, das kann ich nicht verneinen. Und so sicher muss ich irgendwie, in dem Fall ist es ungefähr ein gutes Kilo, was ich dann an Kameraequipment zusätzlich mit dabei habe. Das finde ich immer noch überschaubar. Das investiere ich oder rechne ich oder sonst wie hole ich gerne aus dem Rest raus, so dass ich da ungefähr wieder auf dem gleichen Level bin. Ja, wenn man so will, kann ich dafür was anderes zu Hause lassen. Das geht heutzutage. Ich habe ein spiegelloses System von Fuji X-T2, also ein professionelles System mit einer tollen Auflösung und entsprechend 2 oder 3 Optiken dabei und in dem Fall 6 Akkus oder so, weil ja, nachladen ist da nichts. Und ein Akku ist relativ genau definierbar bei den Systemen, wie viel Auslösung du damit schaffst. Und ja, da ein bisschen Puffer. Ich rede noch nicht von Video, also wenn ich das noch dazu schalte, dann wird es sowieso schwieriger.
Hast du jetzt aber nicht, jetzt hast du Bilder gemacht.
Ich habe dieses Jahr eigentlich verstärkt auf zusätzlich iPhone-Videos konzentriert und ich habe leider am vorletzten Downhill mein iPhone angebaut.
Oh nein!
Ja, gibt nichts, dieses Jahr gibt es nichts. Ja, viele auch da, weil die Qualität auch daraus ja, also aus dem Gerät natürlich viel rauszuholen ist. Und Video sowieso. Ja, wirklich zu einem gleichen Brennweite, aber es ist auf jeden Fall eine gute Momentaufnahme.
Ja.
Um halt gerade so Multimedia-Präsentationen damit aufzupeppen, die ist weg. Dieses Jahr. Schade, aber ich musste mich entscheiden. Ich weiß ganz genau, wo es liegt. Aber also die Gegend, also der Downhill, aber ich musste mich entscheiden, da hoch oder finishen. Ja, ich habe mich fürs Finishen entschieden. Ziemlich schnell.
Ja.
Kurzen Moment rumgeflucht wie Rumpelstilzchen da am Track, aber dann war klar, okay, scheiße.
Du kannst nichts. Ja vielleicht nächstes Jahr nochmal.
Ja, mal schauen.
Vorbei, was
genau.
Da noch liegt.
Genau. Ja.
Ja, gut, dass du auch zwei Geräte gesetzt hast.
Genau, und zweimal schon gefahren bin. Also, das ist ja das Gute, dass ich letztes Jahr das Rennen komplett dokumentiert habe, von vorne bis hinten. Und natürlich dieses Jahr in den Bereichen, wo entweder komplett anderes Wetter. Also sowieso hatten wir dieses Jahr ganz fürchterliches Wetter.
Ach.
Wir hatten, also wer davon spricht, dass das Rennen dieses Jahr irgendwie viel leichter war vom Rennverlauf, das finde ich ein bisschen frech.
Nee, so wollte ich das auch nicht sagen.
Nee, verstehe ich auch. Das, aber ich finde, es gibt, also weil ja. Die Erfahrung kann, wie gesagt, bringe ich gerne mit. Ja, letztes Jahr war es das härtere Rennen, zumindest für die letztes Jahr dabei waren, weil, nochmal, es war das erste Mal.
Mhm.
So, dass in irgendeiner Art irgendwo doch Gästehauses sind. Ja, ich weiß gar nicht, was mir alles einfallen soll. Aber der Informationsgrad war nicht da. Mhm. Es war nicht da. So, das heißt, wir standen alle, egal wo wir waren, im Nix. Also die Informationen, die Nelson rausgegeben hat, der Rennveranstalter, sind die gleichen. Aber es ist natürlich über die Facebook-Gruppe, sowieso aus der Erfahrung, die wir letztes Jahr gemacht haben, Facebook nur genannt, wegen, da ist eine der Plattformen, wo viele Bikepacking-Interessierte oder Ultrafahrer sich irgendwie da versammelt haben und natürlich auch viele von den Fahrern, die dieses Jahr tatsächlich an den Start gegangen sind, neu. Weil ja, einige Leute teilen ihre Erfahrungen sehr gerne. Also ich bin jetzt nicht jemand, der in irgendwelchen Foren oder sowas halt jedes Detail bespricht oder sowas. Das ist mir zu viel Zeit und es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu blöd. Weil davon abgesehen bin ich Profi im Sinne von, ich halte meine Vorträge oder mit mir kann man reden und ich beantworte jede Frage und ich halte nichts fern, aber da halte ich mich nicht auf in irgendwelchen Foren. Lese aber natürlich ab und an mit oder konnte wahrnehmen, dass sehr viele Informationen vorher weitergegeben worden sind und das ist hilfreich, keine Frage. Also vor allen Dingen der Wechsel, dass dieses Jahr verstanden worden war, dass es ein Mountainbike-Rennen ist, also weil Silk Road Mountain Race steckt ja im Namen auch. Dieser neue Begriff Gravel, der ja nun übersetzt nichts anderes ist außer Schotter. Kleiner PR-Trick. Ja, nochmal, es findet im hochalpinen Bereich statt. Das sagt, glaube ich, alles.
Ja. Den Link zu dieser Facebook-Gruppe, den würde ich auch in die Shownotes packen.
Ja.
Einfach nur mal kurz als Info, ne? Genau. Weil egal, was für Rennen,
ja,
sich
ja,
dafür das, jemand interessiert,
das ist super wertvoll. Absolut, absolut. Und das ist ja auch ganz wichtig. Es ist ja auch nicht so, dass letztes Jahr solche Sachen nicht existiert haben. Es ist ein bisschen komisch gewesen, letztes Jahr einige Leute zu sehen oder andere Mitstreiter zu sehen, wie sie an den Start gegangen sind. Hat ein bisschen was von einer Ignoranz gehabt oder halt einer Blauäugigkeit auf jeden Fall.
Das habe ich auch gedacht.
Ja. Nee, das ist krass gewesen.
Wirklich,
also ganz ehrlich, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie auf jemanden drauf böse kommentieren oder so. Oder sagen wir mal, der und der, aber es war fahrlässig. Es war fahrlässig, beziehungsweise ich habe mich gefragt, um es ganz deutlich auszusprechen, ich habe gefragt, ob die Leute noch alle Lappen am Zaun haben und ob die mal geguckt haben auf der Karte, wo Kirgisistan liegt. Also ich meine, da brauche ich nicht, auf dem, wie auch immer, tausender Maßstab ranzoomen, um zu sehen, dass die Straßen, also wir reden ja von Pfaden und nicht von Straßen oft. Und dann die Zahlen. Ich weiß nicht, was ich da noch brauche. Das ist die Hölle. Wir reden ja von dem Eintritt in eine Zone, wo eigentlich sich kein Mensch mehr aufhält. Wo wir anfangen zu racen, um den englischen Begriff zu benutzen. Also da irgendwie mit so einem, weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht, ich habe darüber nachgedacht, woran das liegen könnte.
Habe ich verstanden.
Es ist einfach ein Event, das in einer Reihe von Events sind. Es wird ja mit dem Transcontinental Race in Verbindung gebracht. Genau. Und so.
Die Mutter dieser Rennen, wenn
genau,
man so möchte.
Und die verweisen ja auch auf die Regeln von Mike Hall und so weiter. Ne? Und sprich, natürlich wurde da auch in den Zirkeln geworben. Und irgendwo war eine meiner Theorien, die Leute gucken sich das einfach gar nicht mehr so genau an und denken, ach, das ist eins von denen und Transcontinental Race, ne, kann man ja auch.
Was überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn ich einen Fragenkatalog bei der Bewerbung durchgehen muss, wo ich darauf hin, also wo mir Fragen gestellt werden, wie wenn ich bei Nacht eine Flussüberquerung von 30 Meter Länge oder so etwas habe, wo das Wasser über Kniehöhe eher in Hüftnähe den Stand hat und ich ins Wasser falle bei einer Außentemperatur von, nämlich Frost, Wasser hat sowieso da immer eiskalt, die Grundtemperatur. Es gibt da keine andere Temperatur. Nochmal, die Höhe mitdenken. Egal, was draußen für eine Temperatur ist, das Wasser ist eiskalt. Immer. Eiskalt oder ganz, ganz eiskalt? So, wenn ich die Frage beantworten muss, weiß ich nicht, was mir dann fehlt, wenn ich da irgendwie an den Start gehe, um das zu verstehen.
Ich beobachte halt immer mehr, um einfach mal so einen gesellschaftspolitischen, naja, oder erziehungspolitischen Aspekt mit reinzubringen, dass viele verlernen, so mit ihren eigenen Grenzen umzugehen. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass solche Rennen, auch, sage ich mal, die jetzt im Vergleich einfacheren Ultrarennen, eben immer beinhalten, dass du eben deine Grenzen antestest, sie ausdehnst und auch überschreitest und da eben irgendwo merken musst, wann es zu viel wird. Ne? Und du kannst dich ja auch total verzocken und in den ersten 24 Stunden schon das 4000 Kilometer Rennen verbaseln. So.
Das ist...
Passiert durchaus.
Recht solide vor letztes Jahr.
Ja, genau.
Also in den ersten 36 Stunden.
Ja, beim Transcontinental Race auch. Also ja. Ich kenne sogar jemanden, dem das passiert ist. Der lacht da heute drüber und sagt selber, er war irgendwie nicht an sich dran. Und klar, gerade wenn man es eben auf Sieg fährt oder vorne mitfahren will, da muss man auch Risiken eingehen. Ganz klar. Und ja. Da pokert man sehr hoch, wenn ja. Du sagst, irgendwie Lail nimmt eben nicht so viel Essen mit, dann pokert sie hoch oder gar nichts, genau.
Einen Tag, ja. Nur für den ersten. Ja. Ab dann ist sie ja das, was ich ja, gerade beschrieben habe. Also ja. Das ist der Rhythmus dann.
Eben, genau, das ist aber eine Sache. Und die weiß aber auch, das funktioniert für sie, ja, kann aber auch schief gehen.
Genau. Ja, aber dann kommt sie auch klar, dann bricht sie halt. Sie ist es halt nicht so stark als für, sag ich mal, die Leute, die halt das als, kann man ja nicht anders sagen, als Lebenstraum, Erfüllung, keine Ahnung, Grenzerweiterung halt. Für sie ist es halt ein Teil von.
Ja.
Und ist in dem, was ihr Alltag ist, halt einfach eine weitere Komponente.
Ja.
Für die meisten ist es ja aber tatsächlich einfach genau dieser Eintritt ins absolut Unvorstellbare.
Ja.
So, und das hoffentlich ja auch schaffen, des Unvorstellbaren, was ja genau diesen Reiz ausmacht. Probleme entstehen, glaube ich, eher, wie du angefangen hast zu beschreiben, im mittleren bis mittleren unteren Preissegment sozusagen, wo aber auch tatsächlich heutzutage ja schon im Bereich, also mit Sponsoren und Unterstützung, nennen wir es mal, auf Deutsch, gearbeitet wird. Dort machen sich die Leute halt einfach tatsächlich einen zu großen Druck und da kann es sein, dass es halt, weil der Gegenwert von den Unterstützern dann im Verhältnis ein bisschen höher ist, ja, vielleicht auch so eine Art von Anspruch oder sowas formuliert wird. Lass das wertfrei, also und kommentiert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dort entstehen eher die Probleme, ja.
Ja. Und am stärksten total. Ich will das auch nicht keine verurteilen, Frage. Auf keinen Frage. Fall. Ich will es nur anmerken, weil mir das eben...
Geht das?
Ja, gleich.
Ja. Der Stiller muss pullern, ja.
Das können wir gleich. Aber um das nochmal zu Ende zu bringen, ich glaube, ich finde es gut, das mal anzusprechen.
Absolut.
So, wer da was draus macht. Ich meine, wir sind alle alt genug und jede Person soll Entscheidungen für sich selber treffen. Ja. Ich finde nur, bei so einem Rennen wie das Silk Road Mountain Race und es gibt jetzt auch das Atlas Mountain Race, über das wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen werden.
Ja, freue mich drauf,
wenn du gleich wiederkommst.
Ja.
Finde ich, sollte man einmal mehr drüber nachdenken.
Ja.
Vegane Schokolade.
Oh ja, meine Lieblingsschokolade.
Das ist so der Hammer, ne?
Ja, irgendwann habe ich da mal zu viel von gegessen.
Soll ich noch mal ein Glas holen?
Ich bin mit dem Wasser gerade fein. Na, war die schon in Kirgistan, die Schokolade?
Nee.
Die sieht so aus. Irgendwo war sie auf jeden Fall, ja. Bengt hat mir gerade hier vegane Schokolade mitgebracht und ich nehme da sehr gerne ein Stück.
Als Vegetarier hast du es auch schwer auf der Tour.
Vegan ja sogar, ne?
Ja.
Habe ich auch drüber nachgedacht.
Ja, vegan ist das eine, aber ich sage halt schon alleine.
Oh, ach so, du meinst selbst als Vegetarier?
Ja, klar.
Mhm. Weil du nicht erkennen kannst, was du isst? Oder nee, weil
das ist ja noch schwieriger, deine Sachen zusammenzukriegen.
Weil das eben eine Region ist, wo es Fleisch gibt, weil
irgendwas
du da einfach nichts anderes hast oder weil das irgendwie.
Du meinst jetzt auf die Vergiftungstendenz oder auf das Vegetarier-Thema?
Auf das Vegetarier-Thema.
Ja, wir sind nicht in Indien, wo du halt zwar Huhn und Co. halt immer, aber auch 15 andere vegetarische, wo du halt einfach immer alle Richtungen, vor allem Glaubensrichtungen sein kannst, die dann entsprechend ihre Ernährung.
Ja.
Auch in sich tragen. Das ist eine Region, die müssen aus dem Tier, die Nomaden, mit dem sie da oben unterwegs sind, mehr oder weniger alles rausholen. Aber alles. Ja.
Und in Bezug auf das Vergiftungsthema, weil du das eben angesprochen hast?
Ja, genau.
Ist das nochmal blöder?
Nee, nicht blöder, sondern eigentlich schützt dich das nur dann zum Beispiel vor den Checkpoints, wobei, wenn du als Vegetarier reinläufst in den Checkpoint und sagst, du brauchst das, ne, was auch immer sie da hat in vegetarisch, geht die kurz um die Ecke und nimmt das Fleisch raus. Ne? Also das ist dann halt deine vegetarische Variante. Da kannst du dir vorstellen, was trotzdem passiert, also was passiert ist.
Ach, du meinst, an den Checkpoints ist dieses Vergiftungsrisiko ist besonders
ja,
hoch?
Ja, das wird Nelson nicht gerne hören, aber das habe ich schwarz auf weiß. Ja.
Alles klar.
Checkpoint 2 ist die Hölle. Das spreche ich auch gerne aus. Ich bin auch stinksauer darauf. Ich habe es mit Nelson jetzt schon länger durchgesprochen. Also ich halte ja nichts an Erfahrungen dann irgendwie fern. Oder ich bin der Meinung, Feedback ist wichtig in jeglichen Bereichen. Und ich finde es ein Unding, wenn wir da sowieso an den Rand unserer Leistungsfähigkeit reinfahren im Nichts. Wenn dann Checkpoint mit einer, wir haben dann dreimal die Möglichkeit sozusagen Essen wegzudenken aus unserer Ration, wenn wir das so, weil wir reden ja schon von Planung. Ja, wenn du dann davon ausgehen musst, dass es dreimal die Option gibt, dich zu vergiften, dann finde ich das einfach keine Herausforderung und eine kulturelle Eigenart, sondern finde ich eher fast ein bisschen dreist.
Ja. Ach so, okay.
Und das ist ja nicht geplant, sondern das ist halt einfach so.
Okay, ja. Was gibt es denn dann da so zu essen? Warum ist das
ja,
so?
Ja, was auch immer, das liegt halt für uns.
Egal,
ja,
was?
Ist egal. Ist völlig vollkommen egal. Wir kommen da nicht.
So?
Ja, es ist Fett, Wasser, alles.
Okay.
Ja. Sonne, die Eier stehen sonst wo rum, ganze Zeit. Also das ist ja, wir reden ja schlussendlich, wir reden ja nicht von Gift, sondern von einem anderen Bakterienhaushalt, ne, der dich dann so stark konfrontiert, dass dein Körper, das ist ja der Begriff des Food Poisoning, dass du halt eine Lebensmittelvergiftung hast, die klar natürlich auch tatsächlich eine Salmonellenvergiftung sein kann oder sowas in der Art, sage ich mal. Aber wenn du die Entwicklung oder diese Veränderung im Körper dann wahrnimmst, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, der redet schon von Gift.
Immerhin gab es dann immer gleich ein Bett vor Ort.
Oder war ja, je nachdem, wann es dich dann erwischt. Ne? Also ob du dich tatsächlich da aufhältst. Ich habe mich dieses Jahr an keinem Checkpoint aufgehalten, ganz bewusst. Das sind Zeitkiller.
Okay.
Das muss man wollen. Oder ja, ich habe die Erholung nicht gesehen. Ich am allerbesten schlafe ich und erhole mich alleine in meinem Zelt, Biwak, wie auch immer. In dem Fall, ich bin mit Zelt unterwegs gewesen. Jede Nacht, die ich da drin liegen konnte, super. Egal wo ich bin, wie kalt oder sonst was, können wir auch nochmal drüber sprechen, aber Setup war tipptopp. Ja, macht Spaß. Also das ist da, das funktioniert dann, egal wie lang es ist.
Ich würde total gerne über dein Setup sprechen.
Ja.
Zelt statt Bivi, warum?
Weiß ab. Bivi ist nächste Stufe, wird mal dazukommen.
Das heißt, du hast ein sehr leichtes Zelt.
Ja, ich habe genau ein Ultraleicht-Zelt, also es geht vielleicht 400 Gramm leichter vom Zelt. Das ist natürlich jetzt nicht wenig, aber das Zelt hat ein Gesamtgewicht von einem Kilo. Was ich jetzt für den Rauminhalt, ist lächerlich. Das geht auf 700 Gramm vielleicht runter, 680, dann hat das aber irgendwo anders wieder Nachteile. Und wenn du das Ding jetzt quasi auf so ein vom Innenraum auf Minimalzelt runterrechnest, was eher einem erhöhten Vivac dann gleichkommt, aber natürlich doppelwandig und eine richtige Schutzzone, ja, kommst du auch nicht unter. Eigentlich auch nicht unter 700 Gramm, aber auf ein kleineres Packmaß. Also, wie gesagt, es ist immer die Mischung zwischen, die jeder für sich selber wählen muss, aber Packmaß ist schon viel bei dem Sport. Und das ist das, warum ich liebe mein Zelt. Ich liebe mein Zelt über alles. Das ist ein tolles, kein Produkt ist nennbar. Es ist der Klassiker von MSR, das MSR Hubber, das Einzelzelt. In der leichtesten Variante. Ich habe das in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Ich könnte das Innenzelt weglassen, kann dann nur so einen Boden reinziehen. Dann bräuchte ich aber wiederum einen ultraleichten Biwaksack drüber, weil das Spritzwasser und überhaupt Schutzzone, wenn unten der Wind durchpfeift, muss dann auch wieder gegeben sein. Aber ich genieße den Raum, den ich um mich herum habe. Besonders zum Beispiel in so einem Fall, wo es mich dann zwei Tage völlig rausgehauen hat und ich auf 3200 halt einfach bewegungsunfähig lag. Da habe ich dann halt ein Lager, ne? Also ein echtes. Da habe ich einen Raum um mich. Das ist natürlich viel, viel besser, viel, viel besser gewesen, was die Erholung angeht.
Dann, bevor wir zurück zum Equipment kommen, 36 Stunden hast du geschrieben, lagst du da.
Ja, furchtbar.
Alleine.
Ja, leider nicht alleine. Alle anderen die Plätze, die ich gerade verliere, in den 36 Stunden sind natürlich an mir vorbeigefahren, hat du gesagt. Also das tut so weh, weil es ist ja steil. Also ich sehe alles in Ruhe, was hochkommt. Also wenn ich wach war, aber ich habe 28 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben jemals schon mal habe. Also immer so eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, zack, weg. Und ein paar Minuten wach. Und ich habe einen einzigen Gang gemacht innerhalb dieser 36 Stunden unten zum Fluss. Das war ein bisschen runter. Sieht wiederum auf dem Foto, was es nicht mehr gibt, auf dem iPhone, aus, als legt da kleiner Kies. Das ist dann natürlich, sind so mannsgroße Rocks, über die du rüber musst. Steine, das hat mich so, also das waren wie gesagt, ein paar hundert Meter, das war mein Tag. Das hat mich gefordert, um neues, klares Wasser zu kriegen, um mein Kochgeschirr zu reinigen und dann eben langsam an die Nudelsuppen ranzukommen, um mich irgendwie wieder aufzubauen. Und zu den Medikamenten war es dann einfach besser, natürlich irgendwann noch Sachen zu essen. Ja. Ja, das war schade. Also selbstverschuldet mal wieder. Obwohl ich das wusste aus dem letzten Jahr, habe dann in der Stadt vorher unten wieder gleich im Moment Bombenbeine. Ich wollte den Tongpass, das war der neue, bei Nacht nehmen. Also ich bin sowieso toll dabei im Rennen, jetzt gehe ich noch weiter nach vorne. Also es ist einfach, ja, ich lasse hier nichts anbringen, sondern gewinne sozusagen jeden Tag mehr. Also nur an Zeit, um eben, wenn was passiert eigentlich, doch mit der Zeit dann arbeiten zu können, weil durchkommen wollte ich. Ja, dass es dann so blöd kam, war dann, wie gesagt, selbstverschuldet. Ich habe dann an der Straße aus Langeweile, an der einen Stadt, ehrlich gesagt, ich habe auf jemand anderen gewartet, mit dem ich vorher irgendwie mich nett unterhalten hatte und so, und der an dem Tag überhaupt nicht gut drauf war, weil der sich vorher vergiftet hatte. Den hatte ich vorher über den Arabell-Pass rübergezogen, weil sein Tracker abhanden gekommen war, und das ist dann lebensgefährlich. Also wenn es dann gar keine Einheit mehr gibt, um dich irgendwie zu finden, weil wenn dein Handy nicht funktioniert und der Spot-Tracker weg ist, dann bist du tatsächlich im Nichts. Und Arabell-Region oben, die ist kein Scherz. Genau, und da war es für mich dann das eine Ehrensache gewesen, dann 2 Tage oder 1,5 Tage mit ihm zu verbringen und uns gut voranzubringen. Und ihm ging es auch nicht so gut und ich habe auf ihn gewartet schlussendlich. Und aus Langeweile habe ich dann einen Huhn gegessen vom Grill am Straßenrand. Er war so, oh mein Gott. Also, das ist tot gewesen wie nur irgendwas. Aber ja, ich habe mich verabschiedet dann dieses ganze Warten war völlig, völlig überflüssig, weil Brandon halt einfach nicht an dem Tag drauf war. Und ja, ich schon bis 4 Stunden später und bin dann da hoch auf 3:31, 3:32, sowas. Und Nacht kam, dann kamen irgendwie durch den Funkloch doch nochmal irgendwie ein paar Nachrichten rein und Bengt, fahr den Pass bloß nicht alleine, bloß nicht bei Nacht und so. Und ich hatte eine sternenklare Nacht vor mir. Das Wetter war absehbar, ich konnte noch vorher auf dem Radar gucken, ich hatte ja Empfang und wusste, es ist traumhaft. Die nächsten Tage ist großartig. Ist mir scheißegal, ob ich das Ding sehe. Das wird schieben, also ist eine Schiebepassage wohl dabei. Dann ist er wurscht. So. Also, naja, und dann lag 4 Stunden später, 8 Uhr war aus. Also da lag ich schon, hab wie im Delirium gelegen. Und dann bin ich nicht mehr weggekommen. Ich habe es morgens versucht um 4 mit Raphael aus Berlin, der kam nach und hat gesagt, gut, dann starten wir das Ding morgens um 4 und sind dann um 5 schlussendlich weg. Und um 4:45 war mein, nach 500 Meter ging mein Track an dem Tag. Geschoben natürlich, weil, ja, lag ich wieder. Raphael, ich baue mal auf. Ja, passt. 2 Tage verloren.
Tat weh. Warum passiert sowas? Wenn man das eigentlich besser weiß.
Ja, ich bin das letztes Jahr gefragt worden im Vortrag und seitdem habe ich eigentlich einen Apfel dabei und schmeiße den Leuten zu. Wie war das mit Adam und Eva im Paradies? Es ist schwer zu beschreiben, aber das wirst du auch kennen. Du hast Visionen von Dingen, die du essen willst, von Sachen, die du machen möchtest. Deine Lieblingsklamotten fallen dir ein. Herbst in Berlin oder irgendein Laubwald. Aber das ist alles, aber nicht da. Und ja, irgendeine Mischung draus. Und du hast also einfach die Chance, du kannst in dem Moment. Du kannst ja, die Intelligenz sagt mir, erweiter deine Nuss-Selektion, die du gerade in deinem Feedback hast, und mach das noch und hol dir noch ein bisschen Salzmandeln dazu und setz dir vielleicht noch ein Porridge an oder sowas, was alles da ist und was alles mit hab, und rühr noch ein bisschen Erdnussbutter rein, gib noch ein bisschen Druck, so, alles klasse. Nicht gemacht. Nö, das ist dieses Huhn, ja, geil, das kann ich jetzt machen. Oh, dann hole ich mir noch so ein Fladenbrot und füll das schon und pull das auseinander. Da habe ich abends so einen tollen Eiweiß-Snack und so. Nee, den gab es dann gar nicht mehr, diesen Snack. Den habe ich wirklich an die Kühe verfüttert.
Ja, spannend. Also, du wusstest, blöd. Ja, genau. Einfach, aber es ist auch irgendwo spannend. Ne?
Ist, ja, natürlich.
Du weißt es halt, eigentlich besser, aber irgendwas wird da ausgeschaltet.
Genau, das ist ein klassischer, ja, Aussetzer.
Ja, also, ist ja ganz interessant, wenn man das weiß vorher.
Ja. Bin auch rein damit, mit der Erfahrung, und war entsprechend vorbereitet.
Vielleicht war sie noch nicht. Ich meine, ich helfe ja Menschen auch, sich auf sowas vorzubereiten. Und dann ist es ja spannend, eben um diese Umstände zu wissen, ja, und sich da eventuell einen Anker irgendwie zu bauen, ne, der einem dann hilft,
genau,
in dem Moment eben nicht diese Entscheidung zu treffen, die, genau, fatale Folgen haben könnte.
Genau.
So,
Also klar, über Essen können wir nachher auch nochmal reden, aber ich steige nochmal ganz kurz brutal ein beim Equipment, nur um das zu Ende zu bringen. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr war, ich habe letztes Jahr einen unglaublich tollen Schlafsack mitgehabt, also Down-Schlafsack von Western Mountaineering, der es ist uns natürlich ein entsprechender Bereich empfohlen worden, für den wir uns wappnen sollten. Und das 0 Grad, ich bin jemand, der schläft ganz gerne warm. Zumindest war es damals irgendwie in meinem Kopf noch so der Fall. Also klar, wer friert schon gerne? Bin dann aber eher so, ich bin eigentlich auf eine minus 7 Grad Komfortzone gekommen. So, das ist das Beste, was es irgendwie auf der Welt gibt, irgendwie das Gerät. Und kleiner geht es auch nicht und überhaupt. Der hat aber trotzdem auch ein Volumen. So. Und gleichzeitig habe ich in dem Ding in meiner Wollunterhose und im Schärtchen geschlafen, egal bei welcher Witterung, mehr oder weniger. Umso länger ich natürlich danach drüber nachgedacht habe, war, das ergibt keinen Sinn. Meine Daunenjacke liegt jetzt neben mir irgendwo und der ganze andere Kram auch, den habe ich aber gerade nicht an. Ich bin aber in einem Ultrarennen. So, und klar ist mir der Begriff des Layering, das ist ja nicht meine erste Tour, die ich in meinem Leben gemacht habe, nicht neu. Aber da war mir klar nach dem letzten Mal, da müssen Sachen stärker kombiniert werden. Und tatsächlich von Leigh Wilcox war es mir eigentlich am deutlichsten bekannt, dass sie in dem System Downhose, Downjacke und einem relativ dünnen Schlafsack relativ weit kommt, dass sie Alaska, harter Brocken als Person und so weiter, nochmal woanders ist. Das ist eine Sache, die muss man für sich selber, glaube ich, einschätzen. Hab's aber tatsächlich, ich will nicht sagen, ja doch, ein Stück weit gewagt, dass ich eben tatsächlich genauso mit meiner Downjacke, mit der gleichen ultraleichten Downhose, wiegt nichts, das Gerät, und eben diesem 300 Gramm Kilt an den Start gegangen bin, plus Down-Booties, Down-Schüchchen, so Söckchen-Schüchchen, wo sich jeder kaputt gelacht hat, als er mich gesehen hat, aber eigentlich genau nur die haben wollte, weil die wiegen 80 Gramm und es existieren halt einfach keine, Fuß ist eine Extremzone, man verliert halt über den Kopf und über die Füße ja meistens, und Füße ist dann wirklich ätzend, wenn sie kalt werden, gerade auch wenn du aus der Nacht kommst oder die Nacht gehst und dann in deinen Schlafsack reinsteigst. Und die andere Idee war genauso, ich kann halt einfach in zwei von diesen vier Teilen halt einfach einen großen Teil der Nacht oder des Morgens halt bestreiten, wenn es richtig kracht. Das heißt, wenn ich eine Schiebepassage habe und starte um 4 Uhr oder sowas in der Nacht, da ist, reden wir von Minusgraden, ja, dann ziehe ich halt diese Downhose an und schiebe meine 2 Stunden, bis die Sonne durchbricht, dann brauche ich diese Hose nicht mehr und will die auch nicht mehr sehen, aber dann ist die auch schnell wieder weg. So, und dann kann dieser Wechsel einmal passieren. Und auch diese ganze Sache, wenn ich im Zelt eben, ich koche noch, bin noch ein bisschen aktiv, ich bin aber sofort warm. Weil den Kilt oder den Schlafsack kann ich nicht bis oben und bin dann nicht bewegungsfrei. So. War super. Und bin minus 5, minus 7 Grad war mit diesem, ich hatte ein Gesamtgewicht inklusive Matte von meiner Isolierung mit dem Schlafen von 1,5 Kilo oder so. Das ist ja für den Bereich, ich hätte bis minus 10 hätte ich auch noch überstanden. Also bis minus 7 Grad habe ich habe tipptopp das Klima gehabt. Das war super. Großartig.
Ja. Ich habe das auch schon gesehen.
Ein Liter. Also wenn ich den kleinen mache, liegt der neben uns. Der Kilt ist, ja, würde man sagen, komm, schaffst du gerade einen Sommer mit? Nein. Wie gesagt, die anderen Sachen am Körper selber, Downer am Körper, die Sachen am Körper, die Schicht, die ist abartig. Also die bringt so unglaublich viel. Weil du halt einfach, dein Körper ist durch direkte Wärme ummantelt und der Rest macht der Rest. Ja. Tatsächlich.
Das ist übrigens auch eine Herausforderung, die ich für mich sehe, denn ich bin ja vegan und trage zum Beispiel keine Wolle und keine Down. Und
oh ja, das sind zwei Sachen, die natürlich für mich Haupt, ja, also eigentlich das, was ich mit habe.
Ja, genau. Und das ist ja auch also völlig okay.
Ja.
Aber da habe ich jetzt auch schon geguckt und du hast, also Synthetik gibt es. Es gibt alles, eben all diese Produkte auch in Synthetik. Die haben aber eben größere Packmaße und ich glaube, sie kommen auch nicht ganz an das ran, was Downe kann.
Nee, es gibt die ersten Entwicklungen, ne? Also Patagonia kann man gerne nennen mit der neuen Faser, die sie entwickelt haben. Damit krachen sie durch. Also damit sind sie so weit, wo tatsächlich in dem Bereich wahrscheinlich Abhilfe geboten wird, wenn man so will. Aber
Eine Hose haben die aber noch nicht.
Wollte ich gerade sagen, es gibt noch keine Hose dazu, du kriegst ja keine Booties. Und wenn man wirklich jetzt einmal das Ultraleicht-Setup zu Ende denkt und auch noch keinen Schlafsack daraus.
Ja.
Fertig aus.
Ich habe ein, aber nicht aus der Faser.
Ja. Genau. Ja. Das ist ja, ich sag genau. Die eine ist noch, es ja wirklich, ja. Und über das Verfahren, wie sie ja. jetzt tatsächlich die Versteppung machen und so,
ja.
Luftzirkulation, irre. Ja. Die Jacke hätte ich gerne als Erweiterung, ja. nicht unter dem Aspekt des Veganen, sondern weil sie tatsächlich dann auch noch das Wasser aufnehmen kann, was bei Downit zu einem Problem werden kann, bei den Action-Klamotten, wenn man so will, wenn du es aktiv auch tragen willst, in der Zeit auch nicht. Das erholt sich und die Downit ist widerstandsfähig, wenn sie eine gute ist, aber egal.
Genau, das ist halt der einzige Nachteil bei Downit, ne? Eben ja. Feuchtigkeit, deswegen. Ja.
Was relativ ist in dem Fall, ne? Weil wir sind in der Region, du wirst selten, nachts ist Frost, da hast du nicht so ein Problem mit Feuchtigkeit meistens. Und wenn es regnet, dann hast du ja tatsächlich mal auch einen Schutz über dir oder solltest du dabei haben.
Ja. Dann zum Rad. Bist du letztes Jahr was anderes gefahren als dieses Jahr?
Weil ja, also ja, nicht vom Radtyp und auch nicht von der Marke und auch nicht vom Rahmen, aber alles andere war anders. Also ich habe aus der Erfahrung letztes Jahr mehrere Sachen ändern müssen oder wollen. Also zum einen, klar, ich wollte die Kiste leichter machen. Dann aber auch nicht nur leichter, sondern halt an den entsprechenden Teilen Gewichts, also vorne, hinten, da bin ich jetzt gerade. Ich bin das Bombtrack Beyond Plus 1 gefahren. Das ist ein Rad, was grundsätzlich auf 27 Zoll, aber Plus Bereifung aufbaut. Also da sind wir sowieso ja von der Reifengröße dann jenseits von 28 Zoll oder halt eben mehr oder weniger ident mit einer entsprechend etwas schmaleren 29 Zoller.
Was bist du gefahren?
An Reifen. Ich schwöre tatsächlich für diese Geschichten, egal in welcher Dimension, auf den Maxxis Icon.
Ja. In welcher Breite?
Ja, in dem Fall, ich bin 2,8er gefahren. Das ist dann der Icon Plus. Also, weil es Plus Size ist. Genau, bei 29 Zoll, ich ändere jetzt das Rad auf 29 Zoll. Ich denke, dass die Masse, die verändert sich nicht unbedingt vom Gewicht jetzt per se, aber die verschiebt sich und die Agilität wird, glaube ich, anders. Und jede Laufradvergrößerung bringt ein bisschen mehr Grundgeschwindigkeit, das ist klar. Ich werde das Rad jetzt auf 29 Zoll mit 2,25er, 2,35er Bereifung ändern. Und ich bin letztes Jahr den Joneslenker gefahren, also den berühmten Bügel mit den unglaublich vielen Griffpositionen und der weiten Griffhaltung vor allen Dingen. Im Nachhinein hat sich das als absoluter Fehler rausgestellt. Also ich bin dadurch mit wahrscheinlich die schnellsten Downhills gefahren, weil mit dem Ding war ich halt quasi plötzlich auf einer Downhill-Maschine mit 2,8er Reifen, brauchte ich vor nichts Angst zu haben. Und es hat auch einfach abartigen Spaß gemacht, das kann ich nicht anders sagen. Fahrskills hin oder her, bin ich halt tatsächlich durchgeknallt durch die Dinger. Große Freude, ist wie Achterbahn fahren. Bin aber viel zu aufrecht gesessen. Und ja, genau, das sagt schon alles. Ich hatte viel zu wenig Möglichkeiten, mich zu strecken. Ja. Saß, wie gesagt, viel zu aufrecht, habe viel zu viel Druck auf den Sattel bekommen und ja, dadurch auch viel zu viel Kraft oder Last eigentlich auf der Schulter gehabt. Das ist ja ganz komisch, je nachdem, wie erfahren die Zuhörer jetzt sind. Aber die Position, auch wenn das von außen vielleicht anstrengender aussieht in einer gestreckten Position, ich rede ja jetzt, wir alle reden ja, auch wenn wir mit einem Rennbügel fahren, auf so einer Maschine oder anderen gestreckten Lenkerpositionen, nicht von einer absoluten Race-Position, wie auch immer man das jetzt am besten beschreiben möchte, sondern grundsätzlich von einer gestreckteren Haltung. Und das macht, wie gesagt, sehr viel aus. Und letztes Jahr sind mir fast, wie gesagt, Terrain ist das Gleiche gewesen, die Hände abgefallen, also meine Hände waren weg. Meine Unterarme haben kaum mehr existiert, meine Schulter war irgendwas. Ich komme aus dem Rennen, ich bin so frei wie nur irgendwas nach der Änderung dieses Jahr. Meine Hände sind grundsätzlich immer voll da gewesen. Keine Schmerzen, keine Ermüdung, keine Taubheitsgefühle, gar nichts. Ich habe umgeändert auf einen sehr ultrabreiten, eigentlich den breitesten Dropbar, den du kriegst, mehr oder weniger. Und ganz stark gefehlt letztes Jahr, das wollte ich mitnehmen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe, war ein Auflieger. Trotzdem einen Aero-Bügel vorne. Ja, trotz Gelände, vor allem ich mit meinem Plusreifen, kann den Druck ein bisschen ablassen. Und dann, ja, Synthase baut abartig tolle Auflieger, also die Pads funktionieren. Auch in dem Gelände, war dann irgendwann war so ein Klassiker im Rennverlauf, wenn die Leute halt irgendwann mit mir ins Gespräch kamen, sagten, ja, Bengt, du Downhill, weil ich lag einfach bei den schlimmsten Dingern halt einfach in der Mitte von meinem Lenker, trotzdem, und bin da wie so ein, keine Ahnung, Skirekordler, da einfach die Piste runter, weil auch da hilfreich, du kommst gar nicht in die Nähe deiner Bremse. Bremsen ist immer eigentlich, tue ich viel, weil dann ab und an auch ein Schisser, aber eigentlich nicht. Die Hände gehören beim Downhill einfach nicht an die Bremse. So, nix, das Rad findet seinen Weg. Du musst gerade, also lass es laufen. So, und das ist eine Kopfsache. Draufgelegt und ab geht's. Spur halten, macht Spaß.
Ja, irre. Also ja. Man sagt ja auch, man baut dadurch seine eigene Federung auch mit ein, indem man
und Kraft anders. Ich hole aus einem ganz anderen Bereich. Das ist eine Sache, die habe ich letztes Jahr danach, eben in dem Jahr Vorbereitung jetzt überhaupt für mich dazugenommen. Also ich bin in die Aero gefahren und nochmal Aero jetzt in dem Bereich. Wir reden eigentlich einfach von einer anderen Haltung am Rad und entsprechend vor allen Dingen größtenteils Entlastung der Schultern in meinen Augen und der Handgelenke funktioniert selbst in so einem Bereich irre gut.
Bist du tubeless gefahren?
Ja, ich fahre tubeless. Okay. Eigentlich nur noch, also komplett, mehr oder weniger. Bin selber als Radmechaniker jetzt nicht ganz unbegabt. Das hilft auch, wenn du Ultrafahrer bist, nirgendwo natürlich. Also schlussendlich musst du ja mit deinem Kram klarkommen. Ja, ich habe einen Durchschlag gehabt dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich gar nichts gehabt. Ja, da hat es mir den Reifen komplett zerschossen natürlich. Aber ich wollte erst einen Schlauch reinziehen, habe es auch gemacht. Habe dann aber diese ultraleichten Schläuche von Tubulito mitgehabt und im Eifer des Gefechts, das ist ein bisschen wie mit dem Essen, habe vergessen, dass man, die Ventile sitzen sehr eigen. Oder schlussendlich in diesen Ultraleitschläuchen von Tubulito, die abartig sind im Sinne von Gewicht und Packmaß. Genau das Richtige eigentlich für so eine Geschichte. Aber sie lassen sich mit zumindest der Lisein-Pumpe, die ich mit habe. Also ich habe da schon eine richtige Pumpe mit, auch wegen des Großvolumens, weil sonst kriegst du einen Vogel.
Diese Standpumpe?
Kriegst du nicht aufgepumpt.
Die Mini, die. Ja, die habe ich auch. Die.
Genau.
Ah ja, genau. Ja. Nee, wobei deine sieht noch ein bisschen.
Ja, aber es ist die HV. Ich brauche die eben High Volume. Ich brauche die für ja. Ne? Die andere sieht eben nicht so aus, weil die andere ist schmaler. Weil damit kriegst du mehr Druck drauf. Also ich kann nur ich habe den größten möglichen Hub, aber ich kriege nicht so viel Druck drauf. Ich kann damit einen Rennradreifen nicht aufpumpen.
Alles klar.
Ich kann damit nur einen Rennradreifen bis 4 oder 5 Bar aufpumpen. Damit kriege ich einen Rennradreifen, der hört auf dann.
Den Druck ich habe die andere. Ja.
Genau, und damit kannst du einen höheren Druck aufbauen. Brauche ich, um den Hub zusammenzukriegen für die großen Reifen. Vor allen Dingen, wenn ich tubeless selber wieder aufsetzen will ohne Kompressor. So, wenn ich im Nichts stehe. Was ich gemacht habe, weil ich bin mit dem Schlauch nicht klargekommen. Ich habe vergessen, dass ich die Ventilerweiterung dabei habe. Wie gesagt, Eifer des Gefechts. Ja. Flussstrom, mach's, schmeiß, hin und her. Das Ding habe ich irgendwann da in die Wildnis an irgendeinen Kaktus gehängt, wenn man so will. Nein, an irgendeinen Ast. Nein, Ast war es auch nicht. Bäume gibt es nicht viel. An irgendwas dran gehängt. Das wollte ich nicht mehr sehen, weil ich so sauer auf das Gerät war. Kann der Schlauch nichts dafür. Ich hatte die Verlängerung nicht im Kopf. Also man muss spielen mit dem Ding, damit man das in Verbindung mit der Pumpe halt dann aufgepumpt kriegt vernünftig. Und insofern musste ich und wollte ich unbedingt wieder tubeless und musste dann halt tatsächlich genau am Reifenwulst, wo der Durchschlag auch war, und oben, ganz klassisch, also er hat einfach Snakebite nicht zweiseitig, sondern an einer Seite halt einfach am obersten und am untersten Punkt ganz böse zugegriffen, habe das Ding dann über die klassischen Würste, also diese tubeless Kits.
Die meinte ich eben, genau, damit habe ich auch schon repariert.
Ja. Genau, das ist, brauch mal ein bisschen Ruhe kurz und dann kriegt man das wieder, dann läuft das wieder. Ja. Also selbst in diesem ganz schwierigen Punkt, dass das Felgenhorn mit dem Wulst wieder zusammengehen musste. Und ja, ich konnte halt keine sonst wie viel Bar mehr fahren. Fährt man auf dem Reifen sowieso nicht, aber ein Bar habe ich zusammengekriegt. Also insofern, ja, ging schon.
Ja, mit wie viel Bar fährst du denn dann so?
Ja, 1,5 wahrscheinlich. Ja. Okay. 1,5, 1,8. So. Das ist aber hart, wenn du so willst. Was du bei den Asphaltpassagen natürlich auch willst, aber wollen tust du das nur für den Kopf. Also da könnten wir jetzt lange drüber reden, aber das ist ja, da bin ich auf jeden Fall voll eingestiegen seit Jahren in diese Entwicklung und auch an diesen Nachweis, den der Jan Heine ja in seiner Bicycle Quarterly geleistet hat.
Verlinke ich auch. Ich finde,
ist ja der Mitbegründer, eigentlich. Oder durch seinen Einfluss, und da reden wir eigentlich von klassischen Randonneuren von 1900, schieß mich tot, ist ja überhaupt die 650B, 27,5 Zoll Laufradgröße wieder gekommen zum Leben. Und die Idee, nämlich über den großvolumigen Reifen, nicht nur Komfort, sondern auch Geschwindigkeit zu holen. Und wenn du dir jetzt das Peloton anguckst, die fahren bis zu 32 Millimeter. Das ist so, da redet keiner mehr von 23 Millimeter Schmalspurreifen, weil es einfach nur ein Schmerz ist. Davon abgesehen, ja, der Trick ist halt daran, einen großvolumigen Reifen und weniger Druck hast halt eine konstante Traktion. deinen Grip und deinen Kontakt zur Straße erledigst du halt eben in dem Fall über den Reifendruck. Und wenn du auf 11 Bar fährst, hast du halt konstante Mini-Vibrationen und in den Vibrationen erhebt sich dein Rad und du hast keinen Kontakt zur Straße. Das ist ein Energieverlust. So, schlussendlich für mich völlig irrelevant, aber eben insofern nicht irrelevant. Du spürst bei den Reifen, jetzt nicht nur bei seinen, sondern halt eben insgesamt bei den Reifen, die dort kommen in dem Bereich, ja, wie gesagt, eine Mischung aus abartig viel Komfort und auch Geschwindigkeit, die du erreichen kannst. Das ist eine Sache, die musst du nur verstehen und in den Kopf kriegen. Das sind immer Umgewöhnungsprozesse. Man denkt, du ziehst einen Traktor gerade da hinten, weil dein Reifen sich platt anfühlt, zu verstehen, dass du aber eigentlich darüber hinten raus schneller sein wirst, ist halt eine Sache, die muss man seinem Kopf auch erstmal erzählen und seinen Beinen.
Die haben das ja auch alles getestet. Also, genau. Ne, aber ja, trotzdem, klar. Wenn ich zurück überlege, dass ich habe ja vor 6 Jahren ungefähr angefangen, hatte da mein erstes Rennrad. Und dieser Weg, also wie viel Zeit ich gebraucht habe, um von diesen 23er Reifen, die damals nämlich noch Standard waren, auf mittlerweile ja bei Red Hooks, also ich fahre jetzt 28er, total gerne. Ja. Ne?
28 Jahre, eine tolle Größe beim Rennrad, keine Frage.
Finde ich auch, ganz toll, passt nicht überall rein. Also wer das jetzt ausprobieren möchte, guckt euch eure Rahmen an. Wenn die ein bisschen älter sind, dann passen die nicht immer.
Scheibenbremse hilft, das ist ja eher die Felgenbremse, die da noch das Problem
hat. Also ich glaube, alles, was Scheibenbremse hat, ich sage jetzt nicht, ich glaube ja. Also ich glaube, die neueren Geometrien, da passt das. Aber trotzdem sage ich das, weil mein erstes Rennrad war natürlich auch noch ein älteres Modell und da habe ich mir dann schön gleich links und rechts den Carbonrahmen so ein bisschen aufgeschrabbelt. Mhm. Auch zum Thema Laufräder, da macht es natürlich auch Sinn, sehr gute Laufräder zu haben, ja, die eben gut zentriert sind und eben keine Schläge nach rechts, links haben. Generell kann man schon sagen, dass es sich lohnt, für Laufräder ein bisschen Geld auszugeben.
Ja, leider, sozusagen. Es ist ein bisschen blöd, dass, also wenn man so will, man kommt nicht drum rum. Also es ist nicht ganz leicht, ein hochwertiges Laufrad, es geht, aufzubauen, was nicht irgendwie im vierstelligen Bereich liegt. Aber leider muss man es doch machen. Oder zumindest in die Grenze gehen, an die Grenze rangehen, um entsprechend an hochwertige Laufräder zu kommen, die ja, leider einem dann doch weitaus mehr Fahrkomfort und auch Geschwindigkeit bieten.
Ja, man kann das ja einfach auch so sehen, wenn jemand ein bestimmtes Budget hat, einfach mal drüber nachdenken, ob es nicht dann eher der Laufradsatz ist und das alte Rad erstmal noch.
Ja,
oder
ne,
so meine ich das. Aber eben viele sind dann auf die Rahmen fixiert, auf irgendwelche tollen Geometrien, das kann ich auch verstehen, und vergessen dann, dass sie aber auch irgendwo drauf sitzen müssen. Das sind wie die Schuhe. Ein Läufer kann auch ohne sinnvolle Schuhe nicht laufen.
Ja,
also
schwierig.
So, und das ist eben auch Teil von diesem Verstehen, was eigentlich ein Fahrrad irgendwie hochwertig, schnell und für sowas geeignet macht.
Ja, ja, so. Es ist halt einfach, das darf man nicht vergessen, das Laufrad ist halt das dann doch das Entscheidende. Also der Rahmen kann halt tatsächlich irgendwas sein. Nicht irgendwas, aber
nein,
dort also weitaus einer geringeren Preiskategorie Fertigungsqualitäten abzugreifen, die vollkommen ausreichend sind. Beim Laufrad ist es, wie gesagt, schwieriger und das ist deine Kontaktzone zur Straße, so, oder zum Trail oder wo auch immer. Und das bringt die Energie da rein und überträgt sie. Und da ist es nicht irrelevant, wie die Gewichte verteilt sind. Ich fahre gewachste Ketten anstatt geölte, damit das System sauber ist. Vor allen Dingen auch die Hände und so, gerade wenn du Reparaturen oder halt den Service vornehmen musst unterwegs, das bleibt nicht aus. Ja. So, das,
Dann habe ich rausgehört, eher in Richtung MTB-Geometrie denken. Es gibt, glaube ich, eine Sammlung mit Bildern von Rädern. Entweder sogar selber.
Das Riders Rig.
Das ist das Riders Rig.
Genau. Ah,
okay.
Das sind 50 Leute, die eingesendet haben oder so. Ja. Das ist ein guter Querschnitt. Meisten davon sind durchgekommen. Und sowieso werden alle Finisher vorgestellt auf Bikepacking. Da sehen wir ja alle Setups, wie sie im Ziel eingelaufen sind.
Genau, und das ist wirklich ganz spannend. Also wenn
total,
man selber jetzt
total.
Bei
also,
der
man
nächstes
drin
Jahr
oder nicht,
mitfahren
also
möchte.
Für jeden ist es wichtig, weil man kann nichts anderes machen, es sei denn, man kommt dann eben genau solche Momente wie mit der Lail als mit den Augen klauen. Also es gibt halt, weiß ich nicht, als ich angefangen habe mit der Szene, gab es halt schriftlich eben nur auf bikepacking.com und die waren am Wachsen. Das waren Sachen, die waren alt, so im Vergleich dafür, dass die Szene A so schnell wuchs und gleichzeitig, naja, überhaupt, man kann ja nicht überall das Gleiche mitnehmen. So, es macht nicht jedes Setup überall gleich Sinn. Und da ist jetzt viel, viel mehr steht da zur Verfügung.
Ja. Ja.
Genau. Hat dann aber auch was damit zu tun, wie gut man mit dem Rad umgehen kann. Das ist jetzt wertfrei wieder formuliert. Aber das ist eine Frage von Leistungsfähigkeit. Nicht jeder kann mit dem gleichen Rad gleich gut umgehen im Terrain. Also das muss jeder, ja. Und der Sicherheitsaspekt ist bei einem Mountainbike mit einem breiten Lenker und so natürlich viel größer.
Ja, auch wieder Thema irgendwie sich selber richtig einschätzen, genau, irgendwo auch gucken, wo die Grenzen liegen und so weiter. Finde ich eh überall total wichtig.
Ja.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie du dich vorbereitet hast, also jetzt unabhängig vom Equipment, das hast du wahrscheinlich auch alles getestet vorher.
Ja.
So trainingstechnisch, hast du da irgendwas speziell gemacht?
Oder
wie sieht so dein Training aus?
Ja, eben wie gesagt, ich bin kein Topfahrer. Ich komme grundsätzlich aus dem Ausdauersport, kann zum Glück auf einen recht gut funktionierenden Körper zurückgreifen. Also im Umfeld der letzten 20 Jahre wundert sich, was da alles trotz Bier immer noch rauszuholen ist. Weil ich bin jetzt keiner, der im Zölibat lebt. Auf unterschiedlichen Ebenen. Damit bin ich ganz gut gesegnet, aber damit fahre ich jetzt auch noch kein Silk Road Mountain Race. So, und insofern, ich muss meine Grundkilometer reinkriegen. Ich glaube, ich hatte zumindest in diesem Jahr dann 8000 Kilometer schon mal reingetreten. Das war jetzt auch nicht übermäßig viel, aber das ist schon auch ein paar Meter fahren. Mit 70.000 Höhenmetern hatte ich, glaube ich, vorher. Das ist jetzt auch noch kein Strava-Rekord, aber auch das sind ein paar Meter gewesen in der Höhe. Das hilft schon. Und dann hatte ich mir ab April jeden Monat einen Tausender gesetzt. Also grundsätzlich eine Einheit, da ging es mir überhaupt nicht um Geschwindigkeiten, sondern wo ich grundsätzlich mindestens ein Tausender unterwegs bin, also 1000 Kilometer. Einmal war es wie in Hamburg, das war dann ganz klar auf Druck ein bisschen, 5 Tagen halt mit einer Gruppe. Anfang Mai, saukalt, Schnee und so, halt, ja, immer gut. Also ich hätte das gerne auch in der ersten Maisonne genossen, aber es ist perfekt gewesen, um halt einfach ganz viel auch zu frieren und zu schlottern und Regen zu fahren und zu fluchen und auch gleichzeitig zu lachen natürlich mit der Gruppe, aber zu wissen, ja, fuck, das wird mich da, halt recht regelmäßig erwischen. Dann Sardinien bin ich Bikepacken gewesen, dann eine ganze Zeit, dann halt mal 15.000 Höhenmeter reingefahren und so. Und davon habe ich einiges gemacht, einige 300er gefahren. Wie gesagt, ich habe so jeden Monat einen Block gefahren, das Bikepacking Franconia war dann noch so ein knapper Tausender. Ein neues Event, was im Frankenland stattfindet, im Nürnberger Raum. Das bin ich auch ganz gezielt auf meine gezielte Leistung, die ich abrufen wollte. Dann, das war der letzte Test, das war dann kurz vorher. Da war es dann, okay, sitzt alles am Rad und an den Taschen und so weiter. Komme ich eben klar, also eben Lenker, bla, Auflieger, Downhill-Passagen, läuft es mit dem Bremsen, fallen mir die Hände ab. Eben, die Geschichten habe ich dort überprüft. Ja, das ist so das Grundding. Und ansonsten, ja, sitze ich so viel als möglich am Rad dabei. Ich bin jetzt keiner, der jeden Morgen da irgendwie um 4.30 Uhr auf die Strecke geht und sagt, so, jetzt muss ich ja meine 50, meine 70, meine 120 vor irgendwas, auch wenn ich selbstständig bin, halt irgendwie abspulen. Nee, also ich bin dann in Hamburg mal immer wieder hin und her, penne draußen. Also wie gesagt, diese 4 Einheiten, da ging es mir darum, mindestens 5 bis 10 Tage, also 10 Stunden plus am Sattel zu sitzen. Es ging mir eigentlich um die Sattelzeit. Geschwindigkeit war da in meinen Augen irrelevant. So, sondern es geht mir um die Sattelzeit, dass du auf deinem Bock, auch wenn ich da schnellere Sachen gefahren bin, ich bin das alles mit der Kiste gefahren. So, bin dann halt mit Rennradleuten, musste ich halt Schnitt fahren, auf dem Prügel. Das ist, die gucken einen dann an, wie das geht, aber es geht. So, wenn dein Setup stimmt, dann für die Geschichten baue ich dann andere Kettenblätter rauf und so, um halt entsprechend die Frequenz dann auch zu kriegen, weil wenn mein Rad leichter wird, dann, ja, ich habe zu viel Druck dann, dann trete ich leer. Das geht ja auch nicht. Das ist mir schon auch klar. Aber dafür ist man dann ja doch so weit Profi, dass man mit diesen unterschiedlichen Setups dann auch arbeiten muss oder auf die entsprechenden Trainingseinheiten dann reagieren muss. Das ist das Grundsätzliche gewesen. Feste 500, Weihnachten nach Polen ins Schlechtwetter, viel Schlechtwetter erlebt. Viel Schlechtwetter wirklich erlebt und auch nicht umgangen, sondern ganz bewusst. Eigentlich ist der Hauptparameter gewesen, okay, wenn das Wetter schlecht ist, raus. Also das konnte ich nicht jeden Tag, aber das ist ein bisschen, das habe ich mir recht häufig gesagt und dann auch tatsächlich recht häufig erlebt.
Das hat so ein bisschen dieses so...
Brechen, ja. Dich kaputt machen. Also genau. Es geht um nichts anderes, als dich zu brechen. Und es geht so, frierst genau. Nicht sofort tot. Also ich erfriere nicht gleich und Regen, ja, läuft auch nicht durch die Haut. So und also klar, tolles Equipment, tolle Jacken und weiß nicht was, aber halt, ja, es ist halt einfach unangenehm. Und gleichzeitig entwickelst du einen Spaß dann plötzlich.
Ja. Es ist irre, wie sich das dann so wendet, ne? Wie man auf einmal, also so ganz im Kleinen, ich habe das Maurice Brocco ja letztes Jahr auch bei Dauerregen gefinisht.
Ah ja.
Und das ist halt ein Erlebnis, das dir keiner mehr nehmen kann. Du hast es halt durchgezogen und du merkst, dass es A, möglich.
Ja.
Du lernst auch, was du beachten musst natürlich. Ne? Mhm. Beim Regen und bei niedrigen Temperaturen fahren ist eine Herausforderung.
Ja.
Aber es ist halt auch nicht unmöglich. Und gerade für das Rennen, wo die Temperaturen ja auch so waren, durchaus wichtiger Teil der Vorbereitung. Warum hast du dir ausgerechnet das Silk Road Mountain Race ausgesucht?
Das ist ein Zufall gewesen. Das kam eben aus der Bekanntschaft mit dem Moritz Lemmermeier, der letztes Jahr dann doch mein Partner geworden ist. Das ist über eine Critical Mass, die ich in Wien gefahren bin. Ich habe ja, bevor ich jetzt letztes Jahr nach Berlin gekommen bin, 15 Jahre in Wien gelebt. Und bin dann eine Critical Mass gefahren und hatte Kompassreifen, jetzt weil wir vorhin darüber gesprochen haben. Und bin halt mit, Leute haben darauf reagiert. Also Oldschool Mountainbike, habe ein ganz altes Reiserad, 26 Zoll und habe die ganz dicken Puschen drauf gemacht. Also sprich die 52 mm, das sind traumhaft und sind Braunwandreifen und so, fallen halt auf und das Ding glänzte und vor allen Dingen abartig schnell, wie gesagt. Und wir haben ins Gespräch bin angesprochen worden von zig Leuten und unter anderem halt eben Moritz, so dann da irgendwie an der Donau abends beim Bier standen und ging es dann darum, ja, ich bin Fotograf und was Elben macht, dass er jetzt gerade dabei ist, diese Reiseagentur zu gründen und wäre eben in Tadschikistan und Kirgisistan so sehr firm und bräuchte halt noch Bilder, weil von sich Porträts und für die Seite und ja, soll sich melden. Und er hat sich gemeldet dann nach einer Zeit und das haben wir gemacht dann. Also gesagt, ja, schwierig halt im Wiener Umland halt jetzt Kirgisistan zu simulieren. Da habe ich gesagt, komm, dann gehen wir mal auf die Rax, also Hausberge Wiens und gucken mal, ob wir dich da irgendwie so ein bisschen outdoor-mäßig halt in Szene setzen können. Also das ist fällt nicht schwer, sondern es ist halt einfach nur eine andere Landschaft und das haben wir gemacht. Und so sind wir halt so nach und nach uns näher, also näher im Sinne von, wie sind die Interessen und des anderen. Und weil ich schon ziemlich die Ohren gespitzt habe, als er sagte, dass er da so, dass diese Region klang spannend. Also es ist bei mir alles schon sehr lange auf dem Radar und kein Mensch weiß, warum ich es nicht schon früher gemacht habe. Und dachte, ja, jetzt eben gerade so wie alles privat da irgendwie sich zu dem Zeitraum dargestellt hat, war ja, raus muss ich sowieso auch mal und mein ganzes Oeuvre da erweitern. Und dann da haben wir darüber gesprochen, okay, ob man nicht halt mal eine Tour gemeinsam machen könnte. Da haben wir uns getroffen, dann hat er so grundsätzlich so seine Touren, die er so im Kopf hat und die er gemacht hat, mal vorgestellt, Bildmaterial gezeigt, auf die Karte geschaut und erwähnte dann, dass es ja dieses Jahr, also letztes Jahr, also dann im nächsten Jahr, vor 3 Jahren, halt das Silk Road Mountain Race geben würde. Ich so, okay. Gefragt, ob er noch alle Latten am Zaun hat, so, natürlich fände er schon spannend. So. Und ich so, ja klar finde ich das spannend, aber fahren kann ich das nie im Leben. So, und oder will ich mich nicht trauen vielleicht. Und so sind wir auseinandergegangen. Eine Woche später hatte ich mich mit dem Gernot, eben meinem Wunschpartner, dann einem guten Freund, angemeldet und sagte zu Moritz, ja Moritz, unsere Reise müssen wir ein bisschen ändern, also dahin, Kirgisistan ja, also ich fahre nur das Rennen. Also kannst dich auch gerne anmelden. Ansonsten müssen wir das vorher oder nachher dann mit den Outdoor-Fotos für dich und uns oder einer weiteren Tour dann machen. Ja, und dann hat er sich auch angemeldet. Und so bin ich da in dieses Rennen reingekippt. Ja. Gesagt, so was mache ich jetzt. Und dann habe ich aber alles, also was ist ja alles darauf ausgelegt, dann habe ich eben, wie gesagt, vor 3 Jahren angefangen, mich recht ernsthaft jetzt mit diesem speziellen mit dieser speziellen Herausforderung an Equipment ums Fahrrad herum auseinanderzusetzen. So ging es los. Ja. Beworben, sofort genommen worden. Also, ja, genau. Moritz nicht, der ist immer Nachzügler reingekommen, aber ja.
Ah, okay, war das schon im ersten Jahr so ausgebucht? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Okay.
Ja, ja. Also, es sind 100 gewesen, weltweit. Weiß ich das Verhältnis? Ich kann Nelson mal fragen.
War das, waren das dieses Jahr auch 100?
Nee, dieses Jahr waren wir 150.
Okay.
Ja.
100. Weißt du, ob es dabei bleiben wird? Oder, keine Ahnung.
So ein bisschen hat der Flurfunk, glaube ich, darüber gesprochen, dass es 200 werden sollten dieses Jahr. Da weiß ich jetzt nicht, ob er es grundsätzlich selber auf 150 dann beschränkt hat oder ob es tatsächlich einfach nicht mehr waren, die dann in Frage kommen, sagen wir mal so.
Ja,
genau. Da will ich jetzt gar nicht, auch das wieder wertfrei, aber
ja.
Der Nelson muss schon auch gucken. Also natürlich muss überprüft werden, ob Leute im Vorfeld da irgendwas erzählen oder ja, halbwegs für das Abenteuer halt vorbereitet sind vielleicht.
Ja.
Das weiß ich nicht, das kann ich aber fragen. Ja, genau. Und eben, ein paar kommen immer nicht, verletzungsbedingt oder weiß der Geier was. Und insofern sind es knapp 140 gewesen. Genau, weiß ich nicht, 138 oder so, die an den Start gegangen sind. Ja.
Ja, ist ja auch eine Ansage. Also ich meine, und du hast ja selber gesagt, man bereitet sich ungefähr ein Jahr darauf vor.
Ja, ja.
Und in dem Jahr kann ja auch viel passieren.
Total.
Privat.
Was blöd ist, ne? Also gerade wenn es halt, weil die Sache ist ja schon im Ganzen, auch wenn Kirgisistan dann selber halt überhaupt nichts kostet oder wenig kostet, es ist schon eine kostspielige Angelegenheit. Das ist ja nichts, was gerade wenn man eben jetzt diesen nicht sowieso in diesem Bereich zu Hause ist, dann bleibt es nicht aus, dass man investieren muss, was das in Equipment angeht. Und das geht leider in die Vollen. So.
Ja.
Leider.
Wenn man es dann einmal hat, ist gut.
Ja, ist natürlich, klar. Dann braucht man ganz viele Abenteuer
ja. In
der Art, um das ganz viel zu nutzen. Oder ja, verlegt seinen Wohnsitz oder so. Ja.
Öfter halt in diesem Schlafsack. Deine Augen leuchten.
Öfter in diesem Schlafsack zu liegen.
Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Nein. Sondern da bin ich ja eigentlich so aus der direkten Naherholungszone. Wien liegt ja, es gibt kaum eine Stadt, die so sehr... Also mit einem perfekten Erholungsgebiet so unterschiedlich halt gesegnet ist. Ja, in einer Standardtrainingsrunde hast du sofort deine Höhenmeter drin und nicht weit weg, dann hast du richtige Höhenmeter. Und da sind wir ja hier in Berlin völlig, ist ja völlig hoffnungslos.
Warum bist du denn hergekommen?
Ja, das sind ja tragische Gründe. Mein Vater ist vor anderthalb Jahren mit dem Fahrrad verunglückt und ist ins Koma gefallen. Und das ist der Moment, also meine Zielgurt-Geschichte, das ist jetzt kein Geheimnis, das erzähle ich schon auch bei meinen Vorträgen, weil das nicht ganz unwichtig dann auch noch zusätzlich ist, also nicht von dem, was ich leiste, sondern ich glaube, jeder hat schon so seine, der da antritt, seine besonderen Beweggründe, so, weil eben fällt das nicht irgendwie am Jahrmarkt plötzlich ein, dass du halt mal irgendwie in das härteste Ultra der Welt gehst. So, also zumindest sagt es die Presse oder eins der härtesten. Es ist ja auch ein brutaler Bock. Und also da lässt man ja viel hinter sich in diesem Moment auch, um irgendwie Neues vor sich irgendwie zu sehen. Und genau in dieser Vorbereitungsphase letztes Jahr ist eben diese Tragödie mit meinem Vater gekommen, was dann natürlich die Entscheidung, ja, nochmal irgendwie ganz anders und neu aufgemacht hat, ob und wie ich in dieses Rennen gehen kann. So, weil schlussendlich musste ich mit meiner Mutter natürlich das besprechen. Also ich bin ein erwachsener Mann, ich kann machen, was ich will sozusagen, aber ich glaube, das wird jeder verstehen, dass da plötzlich dann Veränderungen im Ablauf und im eigenen Leben von jetzt auf gleich passiert sind. Mein Vater war halt nicht mehr da, es war relativ schnell klar, dass er wohl auch nicht wirklich wieder zurückkommen wird und gleichzeitig stirbt die Hoffnung zuletzt. Ne? Und die schwerste Operation hat er halt überstanden. Also er ist bisher ungeklärt, nur das wird nie geklärt werden, halt Umständen halt mit dem Fahrrad. Wir reden hier nicht von einem Sportler, sondern es ist das Klassische am Weg zum Brötchen holen. Ne? Da ist ein Unfall irgendwie zustande gekommen und der ist halt schutzlos auf dem Schädel geknallt und ist halt liegen gelassen worden. Das ist schon ein hartes Stück gewesen, das zu verarbeiten. Da muss man auch noch wissen, dass mein Vater Pastor war, also das ist irgendwie ein Schicksal, der halt nichts gemacht hat, außer Leuten zu helfen. Das ist das Programm gewesen, mit dem ich reingegangen bin, irgendwie in das letztjährige Silk Road. Und habe das aber abgesprochen, auch mit meiner Mutter. Also ich hätte es wissen wollen, wenn mein Vater gestorben wäre. Weil das war mir klar. Also ich habe das Silkwood zweimal erlebt. Das letztes Jahr konnte ich mich damit auseinandersetzen, irgendwie da ganz alleine und der Natur, also alleine im Sinne von, auch wenn man einen Partner hat, bist du da alleine ganz viel. Dass ich meinen Vater nicht mehr haben werde, so wie es aussieht wahrscheinlich. Und dieses Jahr ist er direkt davor gestorben. Also ich bin an dem Tag, an dem Flug, wo ich meinen Flug hatte, mussten wir ihn beerdigen. Also ich konnte meinen Flug noch einen Tag verschieben, sonst wäre ich nicht rechtzeitig rübergekommen. Ist direkt davor gestorben und dieses Jahr konnte ich mich halt mit dem Abschied, konnte ihn halt mitnehmen. Da oben habe ich den Stein vom letzten Pass, den ich noch mitgebracht habe für seinen Grabstein. Also da war dann klar, okay, wir haben es gepackt. Ja, das gehört zum Leben dazu. Also nicht im Sinne von, dass deine Eltern ins Koma fallen, aber ich weiß nicht warum, also nicht, dass ich irgendwie so ein Mensch bin, der irgendwie stark im Tod lebt, aber ich habe relativ früh, schon in meinem Konfirmationsspruch war irgendwie der Tod mit drin. Zum Leben gehört halt irgendwie das Ende auch dazu. Das nützt nichts. Und ich glaube, der Trick liegt darin, das zu verstehen. Also ich glaube, dann kommt man gut voran. Also ich bin überhaupt kein unglücklicher Mensch, überhaupt nicht. Und ich habe einen ganz tollen Vater gehabt, also ein ganz tolles Verhältnis zu ihm gehabt und auch weiterhin. Ja.
Ja, ich glaube, so muss man das auch sehen, dass man dankbar für die Zeit ist, die man mit den Menschen hatte.
Das macht es nicht einfacher in jedem Moment, aber auf jeden Fall hilft es. Es ist auf jeden Fall die Philosophie, die ich lebe. Ja. Oder die versuche, so viel als möglich zu leben. Ich vermisse ihn, keine Frage. Ja. Viel stärker auch noch ist, dass meine Mutter mich extrem unterstützt hat. Also die dann zusätzlich dazu, dass sie das noch viel stärker mit begleitet hat. Also auch diese anderthalb Jahre des Komas, Wachkoma, noch schlimmer. Also er ist da, aber ist nicht da. Das ist, kann ich nur sagen, das wünschst du deinem ärgsten Feind nicht, jemanden dazu haben. Das ist, als wird dein Ex-Freund oder deine Ex-Freundin irgendwie sprachlos bei dir vor die Tür genagelt. Kannst aber keinen Kontakt aufnehmen. So, ist aber da. So, und das ist schon ganz schön pervers. Ja, das ist ein Zustand, der ist schwierig. So, und das hat sie täglich begleitet. Ich fiel, deswegen bin ich nach da, war dann klar, ich komme sofort. Ich musste mehr in den Norden. Klar, dass ich stärker an die Familie ran wollte und den Prozess natürlich mit unterstützen und begleiten wollte. Ich hatte mit Berlin sowieso oder grundsätzlich nach Veränderungen war ich dran. Das war eine Frage von Wochen, Monaten sozusagen. Und wenn man so will, hat sich mein Vater dann da noch eingeschaltet und das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ja, und dann war klar, okay, ich brauche hier sofort eine Wohnung oder eine Bleibe, dass ich halt zumindest Standort habe ich nicht sofort aufgegeben. So schnell konnte ich das nun auch nicht und wollte ich auch gar nicht, weil Unglück hin oder her. Das eigene Leben muss ja auch weitergehen. Und dadurch bin ich dann letztes Jahr im Mai halt, das Unglück ist im April passiert, im Mai dann hier hoch. Und dann hatte ich hier meine erste Bleibe und jetzt sind mehrere Wohnungen und so weiter und jetzt komme ich langsam an. Genau. Deswegen ist das alles noch so ein bisschen, noch nicht ganz fertig. Ja. Also ich muss mein Leben nicht fertig bauen, sondern aber eine Bleibe und einen Rückzugsort und einen Ort, aus dem man wieder neu Schabernack treiben kann und neue Energie ziehen kann, brauche ich natürlich auch. Kann auch nicht nur im Zelt leben. Auch kein Vollnomade.
Hast du ein bisschen Angst davor, jetzt hier anzukommen? Ich meine, es ist jetzt irgendwie erstmal Herbst, Winter, es gibt nicht so viele neue
Projekte. Nee, ich freue mich enorm drauf. Also ich habe mich schon die ganze Zeit in Kirgisistan auf den Herbst gefreut. Ich liebe den Herbst. Also einfach, ich kann mehr Sachen anziehen. Also ich trage also Klamotten nicht, dass ich modeaffin bin, aber ich kann halt einfach eine Wolljacke noch besser mit irgendwie einem Mantel kombinieren und so und Schal und alles ist cool. Und also es gibt für mich zwei Sachen. Es gibt halt entweder so quasi nackt, 35 plus, T-Shirt geil, kurze Hose oder dann eben das andere. Und das ist halt Herbst, Winter. Und das finde ich dann stark. Schön, jetzt, ich freue mich voll aufs Crossen, also raus, jetzt kommt der Dreck wieder dazu, die Lichtwechsel, die Feuchtigkeit, die in den Wäldern drin hängt, da komme ich jetzt als Fotograf wieder voll rein, aber gleichzeitig auch einfach als Mensch, der gerne atmet und ich mag das, ja, genau. Und jetzt kommt wieder das Ding, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Ja, glücklicherweise bin ich ganz gut ausgestattet und insofern gibt es da theoretisch keine Barrieren, das ist wenn nur im Kopf. Ja, Insofern freue ich mich auf den Herbst total. Ja.
Hast du denn schon irgendwie ein nächstes Rennen?
Oder ja, genau. So ich bin jetzt eigentlich, das ist deswegen, ich lasse jetzt noch kurz laufen, sozusagen. Ich fühle mich auch schon längst, fett ist falsch, aber halt völlig, als wäre ich schon wieder eingerostet, meine Lunge komplett zu. Bin letztes Wochenende ja oder die letzte Woche halt im tschechischen Raum oder in der böhmischen und sächsischen Schweiz 3 Tage lang das Bohemian Border Bash gefahren. Super Event, ganz klasse. War auch wieder draußen pennen und eben crossen oder halt im Wald rumbrettern mit netten Leuten und am Lagerfeuer sitzen. Ja, das Atlas Mountain Race im Februar. Bin in Marokko im Februar. Das ist soweit geklärt und baue gerade das ganze Projekt größer auf. Also da will ich, kann sich jeder gerne beteiligen an Sponsoren und mit mir noch drüber reden. Aber es ist mein erster Kontakt nach Afrika, Nordafrika jetzt in dem Fall. Und das werde ich ein bisschen ausbauen. Ich werde mir die Strecke vorher angucken und werde das ehrlich mit 1-2 Shootings verbinden und werde jetzt das, was ich in den letzten 2 Jahren beim Silk Road gemacht habe, halt jetzt ein bisschen vorab oder jetzt in einer Aktion, denke ich, unterbringen. Also vorab mir die Strecke und halt das, die Strecke porträtieren für mich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Rennreportage vorab nehme, aber halt Material mitbringe, um dann voll in den Rennverlauf einsteigen zu können. Also schon als Rennen wirklich auch angehen wieder. Genau.
Das ist ja knapp über 1200
ja,
oder
genau,
so lang.
Genau.
Im Vergleich zum Silk Road Mountain Race, das sind 1700. Ich glaube, 6 Tage sind.
7 Tage sind es hier im Vergleich zu 14 ist die Hälfte. Ja. Also es wird sehr viel schneller gefahren werden.
Ja.
Wir müssen sehr viel schneller, sehr viel mehr Meter machen. Ja,
ja, es gibt 3 Checkpoints. Mhm. Es ist deutlich wärmer. Es wird wärmer sein, vermute ich jetzt.
Ja, genau, wir reden eher so von 15 bis 20 Grad. Nee, wärmer überhaupt nicht unbedingt, wenn man so will.
Ja, das wobei halt der Temperaturen, genau,
die, das die meine Extreme ich. Liegen ja, nicht so weit auseinander.
Eben.
Das ist halt.
Während du beim Silk Road Mountain Race eben von minus, was hattest du, 9?
Oder letztes Jahr war es ganz krass. Da hatten wir 55 Grad Temperaturunterschiede von 45 auf minus 10.
Okay.
Das ist, wenn ich das an einem Tag trifft, das zerreißt den Körper.
Genau.
Wir müssen den Gefrierpunkt müssen wir erwarten, kann sein. Und tagsüber ist es mild.
Ja, ja. Und höhentechnisch ist das?
Nicht so schlimm. Also die Höhenmeter sind, der höchste Punkt ist 2,6. Da braucht man sich jetzt nicht. Das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Rennen. Das ist vom Terrain her, ist das auch richtig anspruchsvoll. Das wird ähnlich knubbelig.
Ja.
Und da sind genauso heike Bikes und Tragepassagen. Und ja, Wasser ist eher das Thema, aber trotzdem gibt es ein paar Flussüberquerungen. Muss man übrigens noch mal ganz kurz noch mal einwerfen. Das ist einfach die allergrößte Herausforderung bei so einem Rennen, also in Kirgisistan, also im Nichts und dann da oben und dann Flussüberquerung. Es ist die heikelste Sache. Also das ist das, wovor man auch wirklich Respekt haben darf. So, nur als Einwurf.
Ja.
Genau, ansonsten, da stelle ich mich auf ein ganz anderes Feld ein. Also im Sinne von, da werden wir ganz anders gefordert werden. Ja, wie gesagt, ähnliche Parameter. Es geht um draußen mit dir selbst klarkommen. Alles gleich, wie du gerade beschrieben hast. Aber die Bikes werden ähnlich aussehen, insgesamt wahrscheinlich ein bisschen leichter sein oder eben auch nicht, weil das Wasser dann entsprechend mehr werden wird, müssen wir gucken. Ja, also beginne gerade mich radtechnisch damit auseinanderzusetzen, werde ein anderes Rad fahren. Ja, genau, ich habe nur einen Radsponsor, tatsächlich meinen ersten Radsponsor seit der Woche, ich werde mit einem deutschen Hersteller zusammenarbeiten, bin unglaublich glücklich, sehr, sehr spannend, ja.
Und wie siehst du das? Wir sind dann ja auch in Gegenden unterwegs. Ich ja auch während des Transcontinental Races, wo du, und habe ich auch schon mal gesagt, du hast eben hier 10.000 Euro Equipment irgendwo an dir. Manchmal ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich teilweise sogar mehr.
Nee, eine Größenordnung ist irgendwo nicht unrealistisch.
Das ist ja auch irgendwie ambivalentes Verhalten, ne, in Marokko rumzuballern und Geld dafür ausgegeben zu haben, dass andere nutzen, um 3 Jahre lang ihre Familien zu ernähren oder wahrscheinlich sogar noch länger in bestimmten Gegenden.
Ja, habe ich dieses Jahr in Kirgisistan auch weitaus mehr drüber nachgedacht als beim letzten Jahr, muss ich sagen. Dieses Moment ist aufgekommen mit, was soll denn der Quatsch? Das ist, glaube ich, aber auch normal, wenn man, also sowieso, diese Frage ist total berechtigt, wenn man da unterwegs ist. Und ja, ich glaube, das ist auch normal, dass man sich vorkommt wie der, also ich habe das auf jeden Fall, dass ich mir vorkomme wie der letzte Clown, der da irgendwie Scheiße baut. Also im Sinne von, genau, sag mal, ja, mach was anderes, aber nicht das gerade. So. Also jetzt in Bezug auf eben den Leuten, die um mich rum sind. Und ich will jetzt auch nicht einfach nur sagen, naja, ich bringe ja aber auch Geld mit und das Geld ist nun auch irgendwo eine Sache, die hilft im Land. Aber wir reden ja eigentlich jetzt in dem Fall davon, dass wir eine Art des Tourismus befördern. So. Jetzt kann man sich auch da wieder über den Tourismus allgemein natürlich ganz viel unterhalten, ob das nun grundsätzlich gut ist oder schlecht ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Branche, die, oder ein Wirtschaftszweig innerhalb eines Landes. So, einige können halt mit ihrer Natur arbeiten, einige haben Bodenschätze, einige sind irgendwie eine Industrienation, wie unsere angeblich. Auch wenn wir irgendwie eine recht schlechte Internetabdeckung haben im ganzen Land bei 80 Millionen Leuten. Aber ja, in dem Fall sehe ich halt unter diesem Aspekt, dass halt eigentlich eine ganz, ganz positive Art des Tourismus vorangetrieben wird und dadurch halt eigentlich Devisen ins Land gebracht werden. Und jetzt in dem Fall sind sehr viele lokale Menschen, also halt Kirgisen in dem Fall halt mit beschäftigt gewesen oder kirgisische Unternehmen. Da denke ich, kommt auf jeden Fall was zurück. Und der Austausch sowieso. So. Also klar, im Vorbeifliegen machst du jetzt auch nicht irgendwie die allergrößte Völkerverständigung. Aber davon abgesehen, jetzt nochmal ganz kurz, um auf die Natur zu sprechen zu kommen, weil du sagst, okay, du fährst, wir ballern halt durch irgendwelche Gegenden, das ist richtig. Aber es ist schon so ein Leave-No-Trace-Charakter natürlich dabei. Ne? Da liegt kein halbes Snickers-Papier irgendwo rum. Aber wirklich nicht. Und wenn du es siehst, dann nimmst du es mit. Das ist tatsächlich so. Und also da glaube ich schon noch an so einen halbwegs cleanen Sport, den wir da gerade betreiben oder den wir da betreiben. Und der soll das auch, also der soll das ganz stark auch so bleiben. Und eigentlich sollten wir schon alle auch unsere ultraleichte Schaufel dabei haben und unseren, das was ab und an mal raus muss, zu vergraben. Weil es halt einfach zu einer viel schnelleren Kompostierung führt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade abschweife, aber dann ist das Ding halt soweit, ja, ich glaube, eine Sache, die eher bereichert. Und ja, umso mehr Zeit man mitbringt, umso mehr Zeit kann man auch tatsächlich ja mit den Locals verbringen. Und ja, das finde ich jetzt alles andere als schlecht. Und ja, ich versuche halt alles andere als einen Blick von oben zu haben. Und in der Geschwindigkeit oder ob nun auch in der von mir aus vorab, wenn man halt eine Vorabberichterstattung macht, ist ja nochmal anders. Und das halte ich eigentlich für einen ganz positiven Austausch. So. Wissentlich, dass ich dann einen Sport für mein Ego betreibe. Dass das eine Sache ist, die in erster Linie mir etwas bringt. Also weil ich damit irgendwie etwas zufriedener durchs Leben gehe. Oder da irgendwelche ja, Vorteile, einfach gesagt, draus ziehe, ist nicht von der Hand zu weisen. Klar. Aber ich versuche immer was mit, also zurückzugeben. Also ich weiß nicht, ich erzähle davon, wie toll Kirgisistan ist. Das ist das, was soll jetzt das Ganze nicht so vereinfachen, aber ich komme wieder und bin halt einfach beeindruckt. So und also von der Schönheit so und oder auch einfach von der Freundlichkeit und überhaupt von allem. Ja, dass ich in dem Fall dann mit dem Flieger hin bin, das tut mir leid. So. Aber für mehr war ich nicht drin. So, in dem Fall.
Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch sagen würdest?
Na, ich danke natürlich. Das freut mich, dass wir das ausführlich über dieses Abenteuer gesprochen haben. Auch für mich gilt das Gleiche wie für dich. Falls Fragen bestehen, man erreicht mich auf allen normalen, in Anführungsstrichen, Schrägstrich neuen Medien, ob man mir eine Mail direkt schreibt oder über Instagram, Facebook, meistens kommt es an. Oder wird von mir auch im Normalfall beantwortet. Ja, ansonsten freue ich mich auf alles, was kommt in der nächsten Zeit, was so die tatsächlichen eigenen Rennen angeht oder halt Events. Das müssen ja alles andere als immer nur Rennen sein. Ich werde vielleicht im Herbst nochmal den Hansen Gravel nachfahren oder fahren. Wahrscheinlich dann mit dem ersten neuen Bike, um mal zu gucken, wie sich das so auf der Strecke so verhält. So, das ist ja nun nicht das allerhärteste an Strecke, aber das Wetter wird es dann richten. Das reicht dann auch schon mal wieder, weil mir ist eingefallen, es ist ja, haben wir gemerkt im Gespräch, gar nicht mehr so lange. Ich muss ja eigentlich direkt wieder anfangen, um meine Monatsdinger da zu planen, dass ich eben wieder heraufkomme auf den Bock und weitermache. Und in dem Fall wahrscheinlich sogar ein bisschen an der Grundgeschwindigkeit arbeite. Mal gucken.
Ja, großartig. Dann kommst du bei uns vorbei.
Genau. Ja, schade, dass ich jetzt das Wochenende nicht direkt mitfahren kann. Die Ausfahrt wäre ich, bin gerne in der Zukunft öfter auch dabei. Und ja, jetzt muss ich mich hier mal wieder in den Berliner Ausfahrten. Cross-Saison geht los. Also jetzt nicht Cross als Leistung, sondern Cross als Spaß jetzt in dem Fall für mich. Aber trotzdem in die Gruppenausfahrten ein bisschen mit reinhängen und mal gucken, was da noch so geht in der nächsten Zeit.
Ich bin total gespannt. Ja, vielen Dank. Gerne, ich freue mich auch noch auf die Bilder. Ich habe mir die ja extra noch nicht angeguckt. So oder noch nicht über das, was du auf Instagram ja schon hast, hinaus.
Genau, na, das ist ein bisschen umfangreicher, die Präsentation dann wirklich. Mhm. Ah ja, genau, in Berlin werde ich jetzt im Herbst, da wollte ich morgen und vielleicht spätestens am Dienstag vorbei bei Gentle John bzw. Goldsprint bei Gentle John wird dann der Termin sein. Da werde ich im Herbst jetzt entweder November oder Dezember auf jeden Fall meinen nächsten Vortrag halten. Da werde ich das Silk Road hier in Berlin präsentieren. Da einfach dranbleiben. Also auch da natürlich gerne meinem sozialen Kanal und da hauptsächlich Instagram folgen. Dann werden die Infos auch zeitnah natürlich rausgelassen. Das fällt mir jetzt als erstes gerade ein, was so geplant ist. Andere weitere Sachen, wenn die sich ergeben oder Anfragen kommen, natürlich auch gerne. Ja.
Ich verlinke das alles. Vielleicht ist der Termin ja dann auch schon raus.
Ja, da müssen wir gucken. Ne? Das müssen wir gucken. Da bin ich leider.
Ansonsten verlinke ich sowieso deine Profile alle und da gibt es dann die Updates und ich kann das ja auch nochmal teilen.
Genau.
Ja, super. Ja. Dankeschön.
Ja, danke dir.